Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ein Volk hier im Wedding bei dir vor der Haustür.
Wirklich, ey, passend zum Gast steigst du gleich mit Randale ein. Ey. Das ist wirklich, geht los hier.
War ja nicht geplant, der Gast. Ich wollte ja hier rein.
Die Randale schon, ja.
Obdachlose, Bettler, Penner und das letzte Volk hier vor der Tür. Aber einer, der sah sehr durchgefroren aus, den habe ich damit hochgenommen.
Immerhin. Ist ja gut jetzt.
Jetzt ist er da.
Ich bin da.
Yes, Classic Dave ist am Start. Moin.
Taschen.
Classic Dave.
Kann ich nachher noch duschen? Hier?
Wenn du willst, klar.
Gut.
Der Lee hat immer ein offenes Haus hier. Ja. Wenn einer Not ist.
Immer.
Es ist soweit, seine Blu-ray-Sammlung ist eingebrochen ins Erdgeschoss.
Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr für ein Bett. Das Bett musste weichen für die Film- und Videospielsammlung.
Ach so, ja. Da ist jetzt ein Blu-ray-Regal, ja, wo das Bett war.
Ja, ich hatte mich ja so über Wasser gehalten, dass ich auf ungefähr 1,50 Meter Höhe dann Blu-ray- und DVD-Stapel Matratze raufgelegt habe.
Ah.
Und dann auch nach und nach die Leiter immer länger wurde, aber jetzt bin ich halt wirklich bis so, kam ich mit meiner Nasenspitze schon in die Decke ran.
Deswegen sind die meisten auch original verpackt, weil damit die nicht zerkratzen von dem Bett, was draufsteht.
Genau, damit es nicht so eine komischen so Geräusche macht. Kennst du das, wenn Plastik auf Plastik so schabt?
Ja, klar kenne ich das. Ja. Von meinen da 70er-Jahre-Betten, die immer noch original verpackt sind. Von meinen Wasserbetten.
Knistern von Folie dann doch ein bisschen angenehmer.
Oh. Okay. Schön.
Ja, bin ich aus meiner 300 Quadratmeter Wohnung jetzt zu Lee gewechselt.
Tolle WG hier.
Das Wahnsinn. Kann was werden.
Deswegen ist Dave jetzt öfter dabei, weil der sitzt sowieso auf der Couch.
Der wohnt jetzt hier.
Und dann kommt er mal ab und zu so ans Mikrofon. Ja, okay, ich mach mal mit.
Kann übrigens sein, dass heute schon ein paar erste Sendungen hier eintreffen, die ich hierher geleitet habe.
Nach seinem Auftrag hast du schon rausgeschickt, geil. Auf Zack ist er.
Das wäre schon ziemlich geil, wenn er immer so 20, 30 Blu-rays so reinträgt. Genau. Ganz unauffällig.
Diesen Küchenschrank brauchst du doch eigentlich gar nicht.
Ja, genau.
Du siehst irgendwo in der Ecke, keine Ahnung, wo du noch nie gewesen bist, siehst du auf einmal so einen Stapel Blu-rays in der Ecke.
Lee, ich habe mal dieses Paar Schuhe verscherbelt, weil ich da diesen Platz bräuchte.
Das ist natürlich
an
super,
den
ja.
Hängst du doch genau. Nicht so besonders.
Du schmeißt diese Schuhe aus diesen Kisten einfach weg und machst deine Blu-rays da rein.
Toll.
Braucht kein Mensch.
Super.
Würde ich das freuen?
Ja, tierisch Bock drauf, natürlich.
Ja. Mhm. Die sieht die leere Kiste und so. Ja, ist hoch erfreut.
Genau.
So. Ja gut, nee, Spaß beiseite. Wir machen hier Spaß ganz professionell die Aufnahme fertig und dann düse ich mal in mein trautes Heim, wo noch ein bisschen Platz ist für. Also wenn es nach mir geht, Platz ist, wenn es nach Natalie geht, nicht.
Jetzt hat er schon den Anspruch, dass das hier professionell wird.
Ja, stimmt.
Okay.
Für mich ist es ja immer professionell.
Ah ja?
Ja.
Das, okay, gut.
Weil ich sonst in keinen anderen Podcast irgendwie zu Gast bin.
Ach, für Podcasts sind wir auch relativ professionell.
Ja, sag ich ja.
Ja.
Wirklich?
Wir sind schon ganz gut organisiert, liefern immer.
Ja, gut.
Haben eine gute Technik.
Der Part. Gut. Der Part ist professionell, ja. Okay. Ja, das reicht auch.
Gut, wir laden halt jeden Proleten ein. Das vielleicht nicht so professionell, aber sonst.
Wer?
Was?
Was?
I just have too much compassion. And that's why I'm alright.
Ja.
Das ist zu viel Mitleid.
Das stimmt, das wird sein. Ja. Aber für 2-3 Stunden hast du hier eine warme Bude, Dave.
Ja, finde ich gut. Deswegen bin ich auch gerade nur im T-Shirt.
Man muss ja auch dazu sagen, du hast dich ein bisschen angestoßen, weil du gesagt hast, ja, habt ihr den Film gesehen und dann...
Ja, stimmt.
Über den wolltest du ja reden, da haben wir gesagt, komm, kommst du ran, reden wir drüber.
Ja, ich hatte eigentlich ein anderes Projekt mitgebracht, worüber ich reden wollte. Hatte ich auch schon mal angekündigt. Und dann hatten wir, glaube ich, gequatscht und ich hatte gesagt, ich habe Dungeons & Dragons im Kino gesehen. Mhm. Und hatte sich das mit dem hier zusammen umso mehr und umso schneller ergeben.
Ach, eine Kombo sollte das werden.
Ja, genau. Dungeons & Dragons war nicht der Hauptanlass, weshalb ich mal wieder vorbeikommen wollte.
Ach so, okay. Ich dachte,
aber eins verraten, der hat mir mehr Spaß gemacht als das andere Projekt, was ich mitgebracht habe.
Da bin ich immer gespannt. Mhm. Weil bei mir, also ich bin ehrlich, ich war jetzt nicht so mega heiß drauf. Mhm. Und deine Anfrage von wegen so, ja, lass mal aufnehmen, war dann der Grund, warum ich Lee dann angequatscht habe, wollen wir den eigentlich sehen im Kino? Und dann meinte Lee so, ja, warum nicht? Mhm. Und dann haben wir uns den zeitnah angeguckt, damit wir hier mitreden können, damit wir hier praktisch als gemeinsame Rezension starten. Aber der war jetzt bei mir auf der Agenda nicht ganz oben von der Liste, weil ich fand den Trailer nett, aber jetzt nicht so, dass ich den dass ich jetzt gesagt habe, ich muss den jetzt unbedingt gucken.
In welchem Kino hast du den gesehen?
Superlast.
In OV?
Nee, auf Deutsch.
Ach so. Ja. Ah, okay. Ja, weil wir haben nämlich festgestellt, das war gar nicht so ohne. Also der lief schon in diversen Kinos, aber da einen zu finden, auch mit ausreichend Platz und so, das war mit ein bisschen Aufwand verbunden. Dann waren wir schlussendlich in Neukölln, in den Arkaden.
Okay.
Aber krasses
da
Kino.
Da war ich schon lange nicht mehr.
Also richtig großer Saal und so.
Ja, ja. Viel zu wenig Auslastung für so einen
Riesensaal. Ganz oben, da oberste Etage,
ja,
das
genau.
Ding, ne?
Genau da.
Okay.
Denkst du so, okay, in so eine Einkaufspassage, irgendwie so eine Pisskinos, weißt du, so eine kleine Seele? Ja. Kommst da rein und denkst, Alter, okay, hier.
Nee, war ein Riesensaal und geilstes Ding an dem Kino, die Toiletten waren kaputt. Und dann heißt, das ist ja, wie du schon gesagt hast, im Einkaufszentrum ganz oben. Und dann heißt, bitte benutzen die Toiletten im Erdgeschoss.
Alter.
Ja, und das Geile ist, dass wir waren ja abends in der Vorstellung, also 20 Uhr oder so, ne? Und dann haben die, während der Film lief, die Toiletten unten dicht gemacht. So, und dann wollten nach dem Film, sind die Leute zu den Toiletten unten gepilgert und standen halt alle vor verschlossener Tür.
Am besten wäre es doch gewesen, wenn die unten gesagt hätten, die Toiletten oben haben wieder offen. Mhm. Und alle gehen nach oben und etchi batch.
Ja, super.
Ich habe eine Toilettenstory am Start.
Darauf haben wir gewartet.
Ja. Das war zu meiner Jugendzeit, wo ich hackedicht zu einem Kumpel gedüst bin auf tiefstes Neukölln und da eine Party irgendwie bei einer Bekannten von ihm war und ich da einfach schon zu viele Biere auf dem Hinweg in mich reingezogen habe und halt tierisch dringend auf die Toilette musste und oben ankam und dann erstmal noch vorm Hallo sagen, gefragt habe, wo ist denn die Toilette? Und mein Kumpel Altatsch, der meinte, ja, die ist hier kaputt, du musst in den Keller fahren. Ja, und ich das in meinem Zustand überhaupt nicht hinterfragt und fahre dann vom 12. Stock mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss und dann da in den Keller halt runter.
Oh Mann.
Irrte da umher, um natürlich schnell festzustellen, dass es da überhaupt keine Toilette gibt.
Ach so.
Nee, da stand ein Waschbecken, so wie man es in manchen Kellern halt kennt. Und der Rest ist Geschichte.
Hast ins Waschbecken gepisst, auch schön.
Das habe ich nicht gesagt.
Naja.
You're a creep. Get away from me.
Aber ey, das ist cool. Ich war in dem Kino noch nicht, in der Kölner Arkaden. Ich erinnere mich nur, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr da irgendwie in der Gegend. Ich erinnere mich nur irgendwie daran, dass es gefühlt von den Aushangbildern immer mehr Filme türkischer Herkunft liefen als in allen anderen Kinos.
Mhm. Nee, das finde ich ist im Alhambra.
Ja, Alhambra, da habe ich es auch erstmal nicht wahrgenommen. Ich fand, im Kino in Köln war das halt noch irgendwie mal eine Schippe oben drauf, aber kann sich auch verändert haben.
Nee, aber die zeigen einige Filme in OV. Also nicht nur türkische, sondern eben auch Hollywood-Filme.
Unter anderem den. Also es gab drei Säle, glaube ich, drei Versionen.
Ja, zumindest an dem Tag.
An dem Tag hatten wir drei Möglichkeiten, den in OV zu gucken. Krass. Und das ist ja jetzt kein kleiner Film.
Ja, top.
Aber die anderen Kinos, alleine schon, weil das irgendwie 4 Reihen, 5 Reihen Säle waren, haben wir darauf verzichtet und gesagt, okay, das ist ja hier voll für den Arsch.
Ja, halt wirklich kein Vergleich.
Also, fahren wir nach Neukölln, ja.
In dem wir jetzt waren, da waren es irgendwie 18 oder 20 Reihen und im Cinemax wären es irgendwie 4 Reihen gewesen.
Okay. Ja. Aber wir waren schon mal in Neukölln, in der Karl-Marx-Straße, waren wir schon mal in einem anderen Kino, auf der anderen Straßenseite von diesen Arkaden.
Ja.
Da haben wir Disaster Artist geguckt, wenn ich erinnerst.
Ja, das war doch das Passage-Kino.
Passage
in dem wir waren, ja, Passage. Das müsste es ja auch immer noch geben.
Das ist ja auch ein York-Kino, ne?
Das ist ein York-Kino. Ja, genau. Ja, das gibt's noch. Das ist auch ein ewig altes Kino.
Ja, genau. Da war ich immer als Kind und Jugendlicher. Hab mir ja sämtliches Zeug reingezogen.
Ja.
Und so Turtles 3 und so weiter.
Okay, also du hast die in synchronisierter Fassung gesehen.
Richtig krass. Ich bin mit einem Kumpel und da war irgendwie klar, dass wir den auf Deutsch gucken. Und das hat halt von der Uhrzeit und vom Ort her einfach so am besten gepasst. Und er hat für mich auf Deutsch auch funktioniert, will ihn aber dann natürlich nochmal kicken auf Englisch.
Mhm.
Und
so gut
gespannt.
Fandst du den, okay.
Ja. Dann leiten wir doch jetzt über, dass der Film eine Spielverfilmung ist. Kann man schon an der Stelle
haben
sagen.
Haben wir den Titel schon mal irgendwie genannt überhaupt? Nee, ne?
Nee, immer nur abgekürzt.
Nee. Müssen wir ihn jetzt überhaupt noch nennen?
Ja. Wir sprechen über Dungeons and Dragons Honor Among Thieves.
Fuck! Ehre unter Dieben.
Genau, der deutsche Verleihtitel Ehre unter Dieben. Ganz heiße, brandheiße, naja, brandheiße Produktion ist übertrieben, ne? Der wurde ja schon vor ein paar Jahren gedreht. Nur hat sich der Kinostart irgendwie ein paar Mal verschoben und läuft aber seit 30. März hierzulande im Kino. Und
erklärt, dass Chris Pine nicht so operiert aussah wie bei, wie bei dem Florence Pugh-Film.
Ja, stimmt.
Da sieht er ja schon leicht demoliert aus und da dachte ich schon so, okay. Da was ist ja los mit seinem Gesicht?
Schon, ne? Da ist was passiert in der Zwischenzeit.
Irgendwie schon, ja.
Ja.
Wie heißt er nochmal? Der Fantasy-Film-Festival von Oliver Wilde.
Boah, Alter.
Mhm.
Krass.
Komm mit Harry Styles und
ja,
so.
Genau der. Mhm.
Fuck, genau.
Denk mal Day After Tomorrow, aber das war, glaube ich, was anderes.
Ja, das war was anderes.
Ja, das.
Vielleicht eh nicht katastrophal.
Das Altern von Hollywood-Stars, ein ewig währendes Thema. Ja, Chris Pine. Chris Pine spielt in dem Film die Hauptrolle, spielt Edgin, einen sogenannten Harfner, was so eine Art Gilde ist in diesem Fantasy-Universum, Universum von Dungeons and Dragons. Wer es nicht kennt, ist ein Tabletop-Spiel aus Mitte der 70er, was sich aus den USA eben auch weltweit verbreitet hat.
Erklär doch mal den Laien, wie mir zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Podcast zuhören würde, was ein Tabletop-Spiel ist.
Ein Tabletop-Spiel ist, dass es gibt einfach eine Art Quellenbuch, das stellt so die Grundregeln dar. Es gibt dann einfach diese Welt oder Welten, je nach Rollenspiel. Hier in dem Fall Dungeons & Dragons, aufgrund dessen, dass es jetzt ja auch schon knapp 50 Jahre alt ist, gibt es verschiedene Welten, unter anderem so die Forgotten Realms Welt. Und in der ist auch hier das Ganze im Film angesiedelt. Mhm. Und ja, da kommen halt so klassisch, gibt es einfach Fantasy-Figuren, irgendwelche Monster, die auch hier im Film eine Rolle spielen, verschiedene Gilden oder Rassen, wie zum Beispiel diese sogenannten Harfner, es gibt Zauberer, es gibt Barbaren, Krieger und so weiter.
Hat man in vielen Filmen und Serien, also bei Stranger Things zum Beispiel, spielen die natürlich diese Art von Spielen auch oft mal oder.
Also ja, stimmt, genau.
Hat
genau.
Man die öfter mal
in der Regel gibt es halt einmal einen Spielmaster, der dann so eine Truppe an Mitspielenden halt durchleitet, die dann in der Regel auch immer in verschiedene Rollen, in eine bestimmte Rolle reinschlüpfen, sei es ein Zwerg oder eben Krieger oder was, oder Zauberer, Magier, was auch immer.
Ist nicht mehr appropriate, ja. Einfach in irgendwelche Zwergenrollen reinzuschlüpfen, wenn man kein Zwerg ist.
Absolut.
Lee, wie sind deine Berührungspunkte diesem Spiel gegenüber?
Ich hab das nie gezockt, das war für mich früher auch schon immer Nerdshit.
Das
kann ich mir so vorstellen, weil Lee mag ja zum Beispiel auch verkleiden und so mag der gar nicht so irgendwie auf sich da Halloween irgendwelche Kostüme anschmeißen, ist ja schon nicht seins. Deswegen hätte mich jetzt gewundert, dass ihr so ein krasser Fan von diesen Spielen war.
Okay. Ja. Ich habe Dungeons and Dragons auch nie gespielt. In Deutschland war aber sehr bekannt, so. Das Schwarze Auge,
das habe ich, das, da kam mal einer mit an.
Und du mit der Tüte, da steht das noch lieber in der Ecke.
Ich weiß, wer das war.
Doch nicht doppelklicken,
hey! Nein, war lange davor.
War nicht Arno?
Nee, war lange davor. Bei Arno hätte ich das auch echt zugetraut, ja. Seinem scheiß Fruchtkorb, Alter.
Doch nicht den Fruchtkorb.
Rumpf. Geil. Ja, nee, aber war nicht meins.
Aber du hast es probiert.
Ja, ja. Ich habe es zweimal oder dreimal probiert, aber das irgendwie nee.
Okay.
Ja, also vor allem für Leute, die halt gerne mal in andere Rollen schlüpfen und nicht Schauspieler sind, die haben dann natürlich dadurch die Möglichkeit, sich sowas zu geben, vor allem halt in unterschiedlichen Welten. Science Fiction ist halt sehr beliebt.
Ich wollte schon immer mal ein Zwerg sein.
Genau. Ja. So ist, glaube ich, bei vielen der Ansatz.
Okay, ich verstehe.
Ein jähzorniger Zwerg. Du musst ja, ne, es gibt ja so bestimmte Charaktereigenschaften, die dann auch sich in Rollenspielen auszeichnen.
Geiler hier Guess umschreibt, ey. Ein jähzorniger Zwerg.
Ja, sage mal, wie der Guess umschreibt.
Ja, nimm doch mal die Kappe ab, dann bist du bestimmt auch wieder 5 cm kleiner.
Sehr lustig seid ihr.
Ein Guess und ich sind ja ungefähr eine Größe, von daher leide ich ja da auch bei sowas immer mit dir.
Ja, Größenwürze muss ich mir oft anhören in meinem Leben, ja. Nicht die Basketballstruktur in Serben.
Das stimmt wohl. Okay, wir schweifen ab, bevor ich meiner Gedankenreflexionswelt wieder
Ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir jetzt im Kontext dieses Films über kleine Menschen gesprochen haben.
Nee. Hast du recht.
Ja, prominent besetzte Rolle gibt's da. Ja, vielleicht noch abschließend, genau, und kann halt so ein Spielabend dann auch mehrere Stunden oder auch mal ein komplettes Wochenende verschlingen, je nachdem, was sich so ein Spielmeister als Geschichte entweder adoptiert hat oder komplett selber ausgedacht hat. Und ja, in der Regel geht es halt immer dann, da geht es darum, Abenteuer zu durchlaufen. Und so ziemlich ähnlich erfolgt es dann hier auch in diesem Film. Also, wie erwähnt.
Ohne Spielbrett, ne?
Ohne Spielbrett, ja. Wobei, es gibt ja auch später auch dann eine Form von Spiel, was so ein bisschen an Ansätze erinnert, die vielleicht auch in so einem Tabletop-Rollenspiel dann drin vorkommen können.
Okay, aber was jetzt nicht rübergekommen ist, oder zumindest bei mir nicht hängen geblieben, hast du selber Berührungspunkte damit?
Wie gesagt, mit Dungeons and Dragons nicht. Meine Schwägerin spielt es, aber mit dem schwarzen Auge.
Das hast du gespielt?
Eine Zeit lang gespielt, sowohl als Spieler als auch als Spielmeister.
Aha. Der Spielmeister, Mensch.
Oh, Spielmeister. Ja, man, Spielmeister eingeladen.
Was war denn, und du warst am liebsten ein Zwerg, ja?
Ich glaube, ich habe tatsächlich, so rüber. Ich glaube, ich habe tatsächlich am meisten Zwerg gespielt, ja.
I haven't so much fun. I never had so much fun.
In der Regel gibt es ja dann auch mal irgendwelche Waffenbücher und so weiter. Also zu meiner Zeit mit 12, 13, 14 waren ja vor allem so die Waffen das Ausschlaggebende, was mich so angesprochen haben. Und ich meine, so ein Zweihänder, Quatsch, so eine zweiseitige Axt, die hat mich schon angezeckt.
Nee, aber gerade
als Massenmörder.
Aber echt, ich meine, gerade dann, Alter, wenn es darum geht, muss mir einen Typen aussuchen, der eine möglichst geile Waffe handeln kann. Ja. Dann nimmst du doch nicht einen Zwerg, Alter.
Ja, also, komisch, der kann ich auch nicht mal heben.
Ja, eben. Mit so einem Zweihänder, der ist so einfach größer als der Zwerg.
Hallo, ihr habt doch Herr der Ringe gesehen.
Ja, ja, eben Gimli mit seiner Axt. Aber ja,
also wir werden an der vordersten Front ist der doch immer sofort irgendwo hingestürmt.
Mir wären trotzdem bei Herr der Ringe so ein paar Helden eingefallen, die ich lieber gewesen wäre.
Ja, so eine Elbin oder wen würdest du spielen?
Nee, aber hier so ein Schambin-Kämpfercharakter, keine Ahnung, mit einer stattlichen Statur, der dann in die Schlacht geht, der kann wenigstens eine Axt halten.
Der ist doch geil. Und schon hätten wir, was für eine Rolle willst du denn spielen?
Wir würden uns nicht in die Quere kommen, wenn er sagt,
ja. Weißt du, also solche,
du stehst doch auf Magie, glaube ich.
Ey,
oder?
So ein Dilemma.
So einschätze.
Du stehst doch bestimmt auf Magie.
Genau,
so einschätze. Das ist der Geist.
Interessant. Der Spielmeister, so. Ey, wirklich, also wir hatten solche Diskussionen nur, wenn es darum ging, wer nimmt welchen Charakter bei Mario Kart.
Okay.
Ja, okay.
So. Dann hat man sich halt um Yoshi gestritten oder so.
Alle wollten Yoshi sein.
Also du warst nicht so der Donkey Kong-Fahrer.
Nee, Donkey Kong, gab es bei uns immer nur einen, der hat aus welchem Grund auch immer Donkey Kong genommen.
Und immer verloren, oder?
Also selten gewonnen, aber. Ah, okay. Ja.
Da gehöre ich echt zu den schmerzfreien Leuten, denen es scheißegal ist, sofern sich die Skills nicht ändern.
Ja, die Skills ändern sich doch aber bei Mario Kart. Das ist doch das Wichtige.
Ach so,
daran.
Stimmt. Ja, stimmt.
Ist Donkey Kong ist ja der schwere,
beschissene Beschleunigung.
Der behäbige, genau.
Ja, okay, dann
gute Endgeschwindigkeit und so. Aber, ja.
Also bei Mortal Kombat oder Street Fighter, dass man da seine bevorzugten Kämpfer hat, ist ja normal. Aber hier bei Monopoly, ob ich jetzt hier die Schubkarre bin oder das Auto, das ist mir zum Beispiel scheißegal.
Ja, da liegen ja auch keine Merkmale dahinter.
Meine
das
ich
stimmt,
ja. Ja, ja. Meine ich ja.
Das. Aber das ist ja scheinbar eben am Zwerg hängt dann ja auch ein gewisses Skillset dran.
Ja, ja, ja. Wo ist der? That's what she said.
That's what she said.
Da hängt ein ganz schönes Skillset dran, ja.
Liebe
Zwerg. Jetzt verstehe ich, warum
Zuhörer.
Der Zwerg so beliebt ist. Besonders in der Frauenwelt auch, oder? Die sehen doch bestimmt auch gerne den Zwerg.
Alter, ich kannte tatsächlich mal jemanden mit dem Fetisch in die Richtung.
Oh nein, Alter, ist nicht dein Arzt.
Weiß auch nicht, was sie mit mir wollte, aber. Ne.
Fetisch in der Richtung.
Also auf X-Hamster war nach Midget-Porn gesucht. Oder?
Okay, krass.
Oh Mann, ey, das geht noch gar nicht lange
genug.
Es geht
doch schon in diese Richtung, dass wir mal anstatt eines Podcast-Abends einen Rollenspiel.
Oh ja, bitte.
Abend dann mal durchziehen.
Du kannst auch gerne den Zwerg dann nehmen.
Das geht wirklich in
keiner Anspruch. Ich bin dann, von mir aus bin ich der Zauberer, wenn es keinen anderen mehr gibt. Naja, was gibt's denn da sonst noch? Also kann man dann auch eins von diesen Monstern sein oder wie ist das?
Ja, bei das schwarze Auge war es, glaube ich, immer eher so die Heldenrunde, wo dann Leute in die Rolle von Guten geschlüpft sind und dann eher gegen.
Ja, die Monster sind automatisch die Bösen.
Ja,
oder
ja,
das ist
ja
schon wieder wenig inklusiv.
Ich vermute bei Dungeons and Dragons, also ich kenne es ja wie gesagt nicht wirklich. Ja. Ich habe ein paar Mal irgendwelche Computerspiele damals zu meiner 90er Jahre Computerspielzeit gespielt. Und beim Film kommt es ja so ein bisschen rüber, ne, dass es ja auch irgendwelche monsterhaften Wesen gibt, die ja auch nicht unbedingt nur böse sind. Von daher vermute ich, gibt es ja auch irgendwelche Rollen.
Jetzt hast du ja gesagt, dass man auch so Eigenschaften zugeteilt kriegt, wie jähzornig und so. Ist das dann automatisch mit dem Charakter mit drin oder kriegt man dann auch noch zusätzlich von wegen, du musst jetzt aggressiv sein oder ängstlich oder bla bla und musst das auch noch dann spielen, oder?
Genau, also es gibt so Grundeigenschaften in der Regel, die dann halt einem bestimmten Charakter einfach schon automatisch zugeordnet sind. Ja. Und darüber hinaus hast du dann oft, also ich kenne schon vom schwarzen Auge, wenn ich es richtig, ist ja auch schon Ewigkeiten her, ich glaube 25 Jahre oder so, dass ich mal gespielt habe, hast du dann darüber hinaus noch Punkte am Anfang, du entwickelst also einen Charakter auch über eine gewisse Zeit lang weiter und gewinnst dann halt auch immer Punkte, Erfahrungspunkte sozusagen dazu und kannst die dann halt verteilen auf bestimmte Eigenschaften wie Stärke und so weiter.
Okay, das
und so kannst du deinen Charakter dann halt auch mal noch weiter ausbauen. Wobei halt bestimmte Eigenschaften, wie gesagt, das Jähzornige beim Zwerg gesetzt sind und da hast du dann schon immer auch bestimmte Grenzen, in denen du dich dann halt auch nur bewegen kannst mit diesen
Ich esse meine Suppe nicht.
Das ist also wirklich automatisch mit drin. Ja, der Zwerg an sich ist jähzornig.
Das ist schon ein bisschen vorteilsvoll auf jeden Fall hier.
Ja, voll. Ja. Inwiefern es also wirklich die Realität widerspiegelt, das kann ich nicht vollständig beurteilen. Mhm.
Realität ist gut. Ja, okay. Ja, jetzt zurück zur Story vom Film hier.
Genau, Chris Pine hatten wir, glaube ich, schon genannt. Ja, spielt Edgen.
Edgen heißt der, ne? Edgen.
Ja. Ja, ich glaube, deutsch synchronisiert war auch nicht Edgen, sondern Edgen.
Mhm. John Schnee.
Ja, da haben sie es übersetzt, das stimmt.
Ja, in der deutschen Synchro sprechen sie ja meistens die englischen Namen, sprechen sie dann sehr germanisch aus.
Also spielt, wie gesagt, einen sogenannten Hafner, was so eine Rasse, so eine Gilde ist, Barde und ist ein geschickter Dieb, der gerade mit seiner Kumpanin Holger, gespielt von Michelle Rodriguez, im Knast in so einem krassen Gefängnis halt sitzt und so eine Anhörung halt gerade startet, wo es darum geht, dass sie halt früher als ihre Haftstrafe, nee, Quatsch, es wird neu bewertet, glaube ich, ne? Wollen die früher raus? Also auf jeden Fall wollen sie einfach raus aus dem Gefängnis und haben da so eine Anhörung vor so einer Jury und drängen eigentlich darauf, dass so ein bestimmtes Jurymitglied, was noch nicht pünktlich angekommen ist, am Start ist, weil dieses Mitglied halt irgendwie besonderes Wissen oder ja, also die warten einfach darauf und zögern es halt ein bisschen hinaus und werden halt dazu gedrängt, dann doch irgendwie zu erläutern, warum sie denn früher rauskommen wollen und erzählen dann halt die Geschichte, warum sie denn überhaupt da im Knast, in diesem Fantasy-Knast gelandet sind. Das ist, glaube ich, so ein extrem hoher Turm, wo die ziemlich oben dann vor der Jury am Start sind. Und Edgen dann eben erzählt, dass seine geliebte Frau und Mutter einer gemeinsamen Tochter ermordet wurde von roten Magiern und er dann einen Auftrag bekommt oder die Chance bekommt, dass, wie heißt es denn, die Tafel der Wiedererweckung auf so einer, ja, straighten Insel zu beschaffen, wo er natürlich die Hoffnung hat, dass er mit der Tafel der Wiedererweckung einfach seine geliebte Frau zum Leben erwecken kann. Und dabei, die werden begleitet von ein paar anderen, also hier Holger und Edgen werden begleitet unter anderem von Forge Fitzwilliam, gespielt von Hugh Grant.
Guter Pornoname.
Ja, wenn wir schon bei Zwergen sind, ist er Hugh auf jeden Fall.
Mein Name ist Hugh Grant.
Gespielt von Hugh Grant und eben auch einer Magierin und dann überrumpelt werden. Also die Magierin spricht einen Zauber aus, die beiden werden gefangen genommen, die Tafel der Wiedererweckung wird von Hugh Grant angenommen, der noch in der Hitze des Gefechts sagt, dass er sich natürlich um die Tochter von Edgen kümmern wird und ja, das ist so der Einstieg in den Film, die Hintergrundstory, warum sie denn dann im Knast gelandet sind. Und in dem Moment dann auch das fehlende Jurymitglied reinkommt, was dann irgendwie so eine Adlergestalt ist.
Ja, muss man dazu sagen, dass die Jurymitglieder sind halt alles so Fantasiewesen, also sind jetzt keine normalen Menschen, sondern genau, das hat so ein Vogelwesen.
Schon früh etabliert.
Keine normalen Menschen. Also.
Ja.
Das, genau, der Fantasy-Charakter, der sehr früh schon etabliert wird.
Ja, das fand ich tatsächlich relativ witzig, weil, wie du ja schon angedeutet hast, er erwähnt immer wieder, ja, warum ist er noch nicht da? So sollen wir vielleicht auf den warten, weil ich glaube, es wird suggeriert, dass dieses fehlende Jurymitglied irgendwie mehr Verständnis für seine Situation aufbringt oder er den irgendwie kennt und es da einen persönlichen Vorteil gäbe oder so. Aber im Endeffekt ging es nur darum, dass er eben dieser Adlertyp ist.
Genau. Und sofort gegriffen werden kann und durch das Fenster einfach gestoßen werden kann, sich an ihn ranhängen und einfach runtergleiten können durch diesen hunderte Meter hohen Turm.
So geil. Das ist der Plan, ja.
Genau, und während sie eben da gerade abgleiten, das eine Jurymitglied eigentlich schon den Stempel ja auf diese Beurteilung gesetzt hatte und noch rausgehauen hat, ihr seid begnadigt. Ja. Sie also etwas zu voreilig waren. So, das ist so der Start. So setzt es halt an. Also Edgen hat natürlich nach wie vor vor, an diese Tafel der Wiedererweckung zu kommen. Und nachdem er und Holger länger im Knast waren, Und natürlich auch, ja, es immer noch die Tochter gibt, die bei Hugh Grant oder bei Forge Fitzwilliam untergekommen ist, machen sie ihre reisen sie halt zu diesem, ja, was ist das, zum Königreich,
große, naja, der große ist Stadt. Ja, er ist ja mittlerweile im Status sehr aufgestiegen, weil der war ja eigentlich mit Crew-Mitglied, genau, in seiner Diebestruppe. Und jetzt ist der, hat er halt mal kurz irgendwie mit Hilfe seiner Hexe da den Laden übernommen. Der ist da jetzt irgendwie so
wie ein Bürgermeister oder so.
Ja, ja, genau. Bürgermeister von einem sehr halt wohlhabenden, großen Palast und ja, Umgebung.
Und in diesem Palast hängt jetzt eben auch die Tochter von Atkin ab. Und dann geht es natürlich darum, die irgendwie zurückzukriegen. Ja. Und halt diesen Palast zu stürmen.
Und zurückkriegen heißt halt, dass Forge ihr halt die Jahre über was vorgemacht hat. Und die Magierin dazu benutzt hat, eben Reichtum und Anerkennung zu gewinnen. Und eben sagt, es geht hier um die Tafel des Reichtums, glaube ich, heißt die. Und die Tochter natürlich nichts davon wusste, dass es um die Tafel der Wiederweckung halt geht und Atkin eigentlich vorhatte, die Mutter wieder ins Leben zu rufen, die ihr ja auch genommen wurde als Baby. Und Holger dann eben auch die Jahre, die ersten so 8, 9 Jahre, so was wie ein Mutterersatz war, ja, für die Kleine.
Ja, total.
Zu der sie natürlich auch einen großen Bezugspunkt hat. Mhm. Ja. Genau. Die haben dann, wie ist denn das?
Was?
Wie geht's weiter?
Naja, es schließen sich auf jeden Fall noch ein paar Leute an bei der Quest. Nach diesem, wie heißt das, Tableau oder was ist das?
Ja, die Tafel der Wiedererweckung.
Diese Tafel, also es gibt ja diese Formwanderin, die gespielt wird von Sophia Lillis, die ich ja mag, in I'm Not Okay With This hat sie ja mitgespielt, da war sie die Hauptrolle.
Die ist eine Druidin, oder?
Ja, genau,
ist Druidin? Die ist eine Druidin. Die praktisch auch so sich in verschiedene Tiere
verwandeln. Und eine Gestaltwandlerin, so beides, Druidin und Gestaltwandlerin.
Ja, das ist wohl, so wie ich das verstanden habe, ist das auch hier wieder inkludiert. Mhm. Also Druiden können, glaube ich, formwandeln. Mhm. Wie er dann aus den Trail Effects hervorging, ist aber dieser Owlbear, in denen die sich am liebsten verwandelt, dieses Riesenvieh, der ist wohl nicht im Repertoire eines Druiden.
Ach, der ist nicht im
Repertoire. Also jetzt laut dem Reglement hier bei D&D, das ist wohl ein bisschen, ja.
Aber die Figuren, die dann praktisch so diese Heldengenese antreten, das sind dann praktisch so Charaktere, die man wählen kann in dem Spiel, oder was?
Ja, anscheinend, ja. Ja,
okay.
Davon gehe ich auch aus.
Ja, und auch eben, auf was die so treffen und wohl auch alle Zaubersprüche, die hier zum Einsatz kommen, genau, und so sind irgendwie halt D&D-Material.
Hört, hört.
Aber das ist natürlich für Leute wie uns, die damit nichts zu tun haben.
Das ist ziemlich blank.
Ja, eben. Also uns kannst du da halt alles erzählen. Deswegen, also da profitieren wir halt jetzt nicht gerade von.
Nee, stimmt. Ist wahrscheinlich einfach eher für die mögliche Identifikation mit den ganzen Fans da mit dem Film. Mhm. Ja.
Ja, zumal also werden die Macher auch gewusst haben, das ist wahrscheinlich wie mit anderen Spielen oder sowas wie Star Wars und Herr der Ringe und so. Du hast halt eine Fangemeinde, die dir wahrscheinlich sehr schnell was übel nimmt, wenn du da zu viel Freiheiten walten lässt.
Die gucken da sehr genau drauf.
Denke ich schon, ja.
Naja. Weshalb ja Hugh Grant auch Vorbehalt hatte, diese Rolle überhaupt anzunehmen.
Mhm. Aufgrund der Fangemeinde, ja. Mhm.
Weil er davon ausging, dass die Fangemeinde einfach so riesig und global und naja, bestimmte Vorstellungen hat, die halt wahrscheinlich wenig erfüllt werden konnten. Mhm. Das war so sein.
Ja, ich habe nur mitbekommen, dass der sich hier in Christian Bale geleistet hat am Set. Mhm. Da ist eine Person in die Eyeline getreten, so Richtung
Polen offen, ja.
Und dann hat er mal kurz den Christian Bale gemacht und die aufs Übelste angeschrien. Also wohl nicht mit den dazugehörigen Beleidigungen, aber er hat es eben selber als solches bezeichnet, dass er da den Christian Bale gemacht hat. Der Witz ist, er dachte halt, es wäre eine vom Produzententeam. Mhm. Die war aber eine Betreuerin für minderjährige Schauspieler. Also die hat wahrscheinlich entweder die Tochter oder halt ein anderes Kind und so betreut, war dafür am Set.
Ach so.
Deswegen hat er da halt einfach mal kurz diese Betreuerin rund gemacht und viel zu spät realisiert, dass die nun wirklich nichts dafür konnte.
Okay.
Ja, hat sich dann tausendmal entschuldigt und so, aber...
Er hat auch gesagt, dass er den Christian Bale gemacht hat.
Ja, eben.
Hat er den hier gemacht, ja.
Der Inbegriff eines Menschen, der es in seinem Leben zu nichts gebracht hat.
Nur laut. Laut hat er das gemacht.
Ja, aber er hat auch selber gesagt, dass er wohl regelmäßig mal austickt, so, und dass es halt immer so ein bisschen Timing ist.
Ach echt, ja?
Ja, das...
Choleriker. Mhm.
Entschuldigt sich dann immer, wenn dann jemand anwesend ist, wenn er seine Ausraste hat. Mhm.
Ach so, ich dachte, er hätte sich nur entschuldigt, weil sie eben nicht verantwortlich war. So kam es halt bei mir rüber. Er rastet regelmäßig aus, aber nur bei denen, die es halt...
Nein, also jetzt in ihrem Fall war es natürlich wirklich unglücklich, weil, also klar, ich kann das schon auch nachvollziehen, du versuchst da was zu spielen und wenn dann eben jemand so nahe Eyeline tritt, das kann super stören. Ja. So, das verstehe ich auch. Aber rechtfertigt natürlich nicht, dass du anfängst, Leute anzukacken.
Ich meine, noch mehr ins Fettnäpfchen getreten wäre, wenn er die zu betreuende Person rund gemacht hätte.
So, ja, gut.
Minderjährige, so Achtjährige am Set.
Ja, ich auch da. Ich finde halt, abseits der Kamera, dann muss halt der Setter-Alter dafür sorgen, dass da Ruhe herrscht. Mhm. Ja. Aber das ist nun wirklich das Mindeste, was du verlangen kannst. Ja. Dass, während dein Take läuft, dass da irgendwie... zumindest in deiner Blickrichtung keine Faxen gemacht werden. Also. Ja. Ja, wie auch immer. Aber stimmt, das hat man gelesen, dass der da halt so ein bisschen ausgerastet ist. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das den Film groß überschattet, oder? Weil
ich
also,
denke
was
auch nicht.
Ich so mitbekommen
habe. Kommt auch nicht wirklich rüber.
Wird gut gefeiert, der Film,
ja.
Ey.
Ja, Mann. Vielleicht kann man noch ganz kurz was, ich würde noch zwei Sachen zur Handlung sagen, auch weil wir eine Sache angekündigt haben. Auf jeden Fall geht es ja darum, dass die dann dieses Artefakt finden wollen oder sollen. Tochter Kira eben ihrem leiblichen Vater nicht so wirklich glaubt, zurückbleibt und die sich dann halt auf die Reise machen und auch auf ihren Freund Simon, der Zauberer ist, den treffen sie an und sind natürlich auch daran interessiert, wie er sich weiterentwickelt hat, weil er auch damals bei diesem Diebstahl mit dabei war und dann halt in so ein Zelt kommen, ausverkaufte Hütte, die Meute aber überhaupt nicht angetan ist von den Zauberstücken, die er so drauf hat und die beiden auch mega irritiert sind, warum er sich so Scheiß halt
so geil
abgibt.
Frisch geschnittenes Gras.
Genau.
Na,
und der aber heimlich so die ganzen Wertgegenstände, den Schmuck und so weiter aus den Taschen rauszaubert.
Ja.
Und ja, das dann aufliegt und er natürlich auch, die dann irgendwie schnell fliehen müssen. Und dann in den Ort, wo Holger zuletzt gelebt hatte und ihr dann Ex-Partner wohnt, um halt Ausrüstung zu holen. Und ihr der Zwergenpartner
so von Bradley
Cooper gespielt wird.
Ja, okay. Ich wollte gerade fragen, ob wir das erwähnen sollen. Zu spät.
Ach so, weil es zu spoilermäßig gewesen
ist? Nein, weiß ich nicht, ob das ein Spoiler ist. Aber manchmal freut man sich ja über solche Cameos.
Ja, stimmt. Also, stimmt. In dem Moment habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Kann man nachträglich noch die Spoiler-Triangel einleiten?
Schwierig.
Ja, zu spät. Ja,
also für mich war es halt sehr früh etabliert. Und es kommt ja auch nicht raus, wie da jetzt genau dieses Verhältnis und der Dialog zwischen den beiden ist. Von daher, das hat ja noch
nochmal
positive Seiten. Ja, und in dieser Konstellation macht sich die Truppe dann auf den Weg ins Abenteuer, um dieses Artefakt zu finden.
Willst du die Rolle von Reggie Jean Page, wie wird er ausgesprochen?
Ah, unterschlagen, nee, will ich nicht unterschlagen.
So hätte ich es nicht, ich hätte es französisch ausgesprochen, aber Reggie Jean ist natürlich wahrscheinlich auch eine Option, ich habe keine Ahnung, wie der
wahrscheinlich ausspricht. Wird er so in amerikanischen Talkshows angekündigt, kann ich mir vorstellen.
Meinst du?
Okay, ich habe ihn ja deutsch synchronisiert gesehen, deswegen mache ich noch eine weitere Variante. Rege Jan Page.
Der Rege Jan. Der Rege Jan möchte bitte zur Tafel kommen.
Also Jean ist klar, ob das Regé ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Müsste ich mal recherchieren.
Naja. Recherchieren?
Recherchieren.
Ja, keine Ahnung. Ich kenne ein paar Leute, die tatsächlich in Amerika auch Jean ausgesprochen werden, wenn es dieses französische Jean ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, ja, klar. Aber der erste Teil des Vornamens ist halt sehr offensichtlich französisch.
Ja, sieht so aus.
Na. Ja, Page. Mensch mit dem Apostroph.
Ja.
Er spielt einen Edelmann. Zeng.
Ein was?
Jender, einen Edelmann.
Ach, ein
Möchtest
Edelmann.
Du was dazu erzählen? Welche nee, Rolle nee. Er da?
Zeng.
Ja, stimmt.
Halt.
Zeng.
Zeng. Der, was hat denn der für eine Rolle?
Der
ist
führt
der
die
über krasse Typ auf
ja,
jeden Fall.
Ja, die müssen da durch so ein schwieriges Gebiet durch und er führt sie halt dadurch.
Ja. Er ist eine ziemliche Heldenfigur, ja.
Ja.
Der alles und jeden in jeder Situation retten kann.
Aber ja. wie angelegt ist, fand ich schon ganz cool, weil er so dieser, weißt du, er rettet so einen Vogel aus dem Fluss und sowas, weißt du, wie er so dargestellt wird, wie so eine Jesus-Figur, weißt du, der irgendwie
ja,
total gutmütig ist und von allen gefeiert wird und so und überhaupt keine...
Ecken und Kanten so.
Überhaupt keine Ecken und Kanten, überhaupt keine.
Und auch gar keinen Humor für dieses Mittelalter-Szenario eigentlich hat.
Ja, überhaupt nicht, so völlig.
Ja, das ist, hat mich so ein bisschen an Bautistas Rolle in Guardians of the Galaxy ja, erinnert, dass der halt so dieses, dem fehlt halt Dinge wie Sarkasmus und Ironie und so. Hat er halt nicht im Repertoire.
Ja.
Das müsstest du uns jetzt wieder beantworten können. Bei seiner Figur ist im Skillset ist Ironie nicht vorhanden. Ja,
überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil.
Okay.
Bitte keine Ironie hier mit reinbringen.
Ja,
steht auf der Karte.
Das fand ich auch, wie die Figur angelegt ist, ist ganz cool. Aber ich auch hier wieder, Alter, mit dem Schauspieler, ich werde mit dem nicht warm. Ich weiß nicht, ob es dieses Phänomen ist, dass der vielleicht einfach zu glatt schön ist, so, dass der halt einfach zu gut aussieht und gar keine Ecken und Kanten hat und es deswegen auch so farblos ist, wie der seine Rolle füllt.
Bin auch
oder ob er einfach ein schlechter Schauspieler ist. Ich weiß es nicht so. Aber also, was mir positiv aufgefallen ist an seiner Performance in den Action-Choreografien, der bewegt sich echt gut. So, die Körperlichkeit, das macht er wirklich gut. Das geht nur wirklich schlechter.
Okay.
Fandst du nicht?
Doch. Also, fiel mir nicht negativ auf. Fand ich.
Nee, mir fiel es eben positiv auf.
Der wurde auch als Bond, glaube ich, gehandelt.
Ja.
Eine Zeit lang. Und deswegen kann man sich vorstellen, aber.
Ja, was die Action angeht, auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten halt Charisma.
Charakterlos, ja.
Also. Ja, eben. Ja. So kommt halt so gar keine Persönlichkeit rüber.
Geht mir genauso, wobei das natürlich hier zu der Rolle ganz gut gepasst hatte.
Eigentlich
fand ich
schon.
Dann. Ja. Ja, aber es ist lustig, dass du das erwähnst mit Guardians of the Galaxy. Der Film hat ja so einige, glaube ich, einer der beiden Regisseure, die wir, glaube ich, noch gar nicht benannt hatten, auch erwähnt, dass die so von bestimmten Filmen auch stark beeinflusst waren, was die hier haben einfließen lassen. Regie haben geführt John Francis Daly, der war bisher eher öfter auch Darsteller bei bestimmten Geschichten, auch Serien, hat Drehbuch für Spider-Man Homecoming geschrieben. Hat jetzt gar nicht so viele Regie-Credits bisher, hat aber gemacht Vacation, Wir sind die Griswolds, diese neuere Verfilmung von 2016 und Game Night, der mit Jason Bateman und
cool.
Rachel Adams, genau, die auch ja,
sind beide
auch
nicht relativ schlecht.
Erfolgreich war. Und eine Folge zu einer neueren Serie In the Dark beigesteuert hatte. Und sein Regiepartner ist Jonathan Goldstein.
In der Ecke.
Halt auch genau diese von mir genannten Sachen mit ihm zusammen gemacht hatte, also die wirklich schon etliche gemeinsame Projekte umgesetzt haben, die dann auch zusammen mit jemandem Drittes, mit Michael Giglio, das Drehbuch verfasst haben zu Dungeons.
Ja, einen vierten gibt es auch noch, der ist nämlich auch ein ziemlich namhafter Typ.
Ah, okay, den hatte ich
nicht. Hast du da auch wieder nicht raufgeklickt, das macht Gess auch ganz gerne anschaut.
Doch nicht doppelklickt.
Chris McKay. Hier.
Ach ja,
Regisseur vom Lego Batman Movie, da kommt ja auch ein zweiter Teil und Renfield ist ja jetzt auch von dem. Der Nicolas Cage Film.
Wovon kommt ein zweiter Teil?
Vom Lego Batman Movie.
Ach, interessant.
Und der hat hier eben auch mitgeschrieben, da hieß es ja auch zwischenzeitlich, dass der Regie führen soll, aber der hat dann, von dem ist dieser Tomorrow War und ich glaube, das kollidierte mit dem.
Okay.
Weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube, die haben den schon 21 gedreht oder 20 sogar und dann hat es durch Covid eine Weile gedauert.
Genau.
Auch so eine typische Chris Pine-Rolle. Also wenn man ihn hier eingesetzt hätte, Chris Pine sage ich schon hier, Chris Pratt-Rolle.
Chris Pratt, ja.
Wenn man ihn hier eingesetzt hätte, anstelle von Chris Pine, hätte das auch super gepasst.
Total.
Ja, auf jeden Fall hat einer der Regisseure gesagt, dass die eben stark beeinflusst wurden durch die Ritter der Kokosnuss, die Braut des Prinzen, Herr der Ringe, auch Indiana Jones und fand, man hat es
ja auch Guardians
immer genau man hat es schon immer mal wieder auch gemerkt, ohne dass es, da bin ich halt gespannt, wie ihr das wahrgenommen hattet, für mich eine Kopie war, sondern halt viel mehr positive Beeinflussung. Und der Film hat halt für mich echt so von einer Menge Ideen her gesprudelt, was manchmal nicht immer funktioniert hat, aber oft dann schon auch sehr witzig war und für mich auch funktioniert hatte.
Es gab ja sogar die Idee, diese Zombies hier von der Monty Python-Truppe sprechen zu lassen.
Ja.
So, wurde leider nichts. Aber es sind dann diese Australier geworden, ne?
Ja, stimmt, genau.
Ja, es ist so eine australische Comedy-Truppe, die sprechen. Oder zumindest im australischen Cut. Ich weiß nicht, ob da was umvertont wurde. Ich habe gar nicht geguckt, wer in dieser Version gelistet ist, ob das auch die sind. Aber das war für mich ja so eine kleine Highlight-Szene.
Ich hatte das auch nur gelesen. Ich meine, dass der eben australisch neu vertont wurde und dass die eben für diese Neuvertonung da eine Rolle gespielt haben.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, die Szene mochte ich. Ja. Das war lustig.
Ja, wurde ein bisschen in die Länge gezogen. Also ich fand es auch lustig, aber haben sie schon eine Weile drauf rumgeritten auf den Witz.
Mhm. Ja. Okay, also Dave, du fandst das tatsächlich.
Ich fand ihn sehr unterhaltsam.
Du fandst ihn sehr unterhaltsam. Mhm. Okay.
Hatte meinen Spaß dabei. Auch wenn, wie gesagt, schon einiges auch mal man in anderer oder ziemlich ähnlicher Art irgendwo anders gesehen hat. Für mich hat es so in der Gesamtheit und wie es halt erzählt wurde, sehr gut funktioniert.
Mhm. Guess, wie fandst du das?
Ich fürchte, ich muss da ein bisschen gegenschießen. Ich mach's mal kurz, der hat mich nicht sonderlich unterhalten.
Mhm. Hätte ich mal auf Deutsch gesehen.
Vielleicht ist es deswegen, ja. Vielleicht, weil ich ihn im Original gesehen habe. Also, der war sehr laut, der war sehr hektisch, aber der hat irgendwie für mich kein Herz und keinen Charme gehabt. Irgendwie war das alles sehr gewollt und forciert und der ist komplett an mir vorbeigerauscht, ohne dass er irgendwas mit mir gemacht hat. Ich fand zwar, natürlich fand ich die Welten, die da aufgemacht werden und die Story an sich, und ich bin ja Fantasy-Fan, fand ich schön, aber da sind diese ganzen besagten Referenzen, wo du gerade gesagt hast, die Braut des Prinzen und Co., da hatten die wesentlich mehr Herz als der hier. Und genauso wie mit dem CGI, das fand ich manchmal großartig, so bestimmte Sachen oder bestimmte Locations, die die halt aufgemacht haben, fand ich super. Mhm. Und dann gab es aber andere CGI, so mit den Tieren und so, diese Schlange, wo ich dachte, Alter, wirklich, das sieht aus wie 1981 in irgendeinem Videothekenfilm. Das sieht total bescheuert aus, also sehr durchwachsen. Aber der Film an sich hat nichts bei mir ausgelöst, außer dass ich ihn irgendwann viel zu lang fand, dadurch, dass er mich nicht groß tangiert hat.
Vielleicht kann man es ja auch nochmal sagen. Geht 134 Minuten, ist jetzt also nicht irgendwie mal schnell noch
vorm
Schlafen gehen.
Er braucht keine 134 Minuten.
Ja. Und die Comedy-Dinger, wie haben die bei dir gezogen? Ja, oder
die wenigsten finde ich halt lustig. Mhm. Ich fand diese Szene, die Lee gerade erwähnt mit den Zombies und dem Grab und so, die fand ich witzig. Mhm. Aber dann haben die so lange drauf rumgeritten und haben das wieder neu aufgemacht, dass ich dachte, habt ihr wieder wie ein Stretchkleid. Witz ist halt kein Stretchkleid. Ja. Dürft ihr halt, irgendwann müsst ihr halt mal die Bremse ziehen und müsst sagen, okay, jetzt geht's weiter.
Mhm.
Und das haben sie dann auch überstrapaziert. Und das war nicht das einzige Mal. Also, da kam halt ein paar Running Gags, die ich schon beim ersten Mal nicht witzig fand. Und beim zweiten, dritten Mal auch nicht.
Ja.
Also er hat schon ein paar lustige Momente gehabt, aber irgendwie nie so, dass ich es richtig, richtig geil fand.
Mhm. Ja.
Wie ging's dir?
Ging mir sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, da geht auch ein bisschen was aufs Konto vom Rating.
Mhm.
Weil das für mich eben auch so ein Faktor ist, wenn hier wird mit Äxten und sonst was für Waffen hantiert und Holger geht voll ab und es fließt halt nicht ein Tropfen Blut. Ja. So, das ist ein bisschen verstörend und hätte die Nummer, glaube ich, insofern besser gemacht, weil man dann halt auch mit dem Humorlevel ein bisschen derber hätte umgehen können. Das hätte sich an manchen Stellen auch einfach hart angeboten. Und so ist es dann halt immer so ein bisschen die weichgespülte Variante. Da gab es für mich trotzdem schon so zwei, drei Momente, die ich wirklich lustig fand. Eben diese Zombie-Nummer, dann hier der verzerrte Chris Pine, Alter, das war für mich schon auch ein ziemlicher Highlight-Moment. So, es gab schon den einen oder anderen echt witzigen Moment. Und dann finde ich auch, die CGI, also über weite Strecken sieht man die 150 Millionen, die das Ding gekostet hat. Das sieht schon manchmal echt geil aus. Aber eben, manches sticht dann wirklich raus, wo man sich auch sagt, so, okay, das haben sie dann übersehen? Oder
was? Das durchgewunken?
Ja, wie kann das durchgewunken worden sein, wenn das andere so fett aussieht? Ist ein bisschen komisch.
Ja.
Da war ich erst recht überrascht, weil eben gerade so auf Letterboxd und Co. die Reaktionen zum Teil wahnsinnig überschwänglich sind. Ich auch da so, okay, die feiern das zum Ausmaß. Ich dachte, ich habe irgendwie einen anderen Film gesehen. Also,
der ist gerade ein bisschen auf dem Hype-Level, ja.
Ja, voll.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch mit Hugh Grant ging. Der kam mir auch so ein bisschen wie so ein Fremdkörper vor in dem Film.
Ja.
Der passte für mich irgendwie nicht so richtig in diese Welt.
Ich konnte die Welt aber eh nicht so richtig greifen und deswegen bin ich ja auch da bei dir, dass du sagst, der hat nichts mit mir gemacht. Also ich war da auch emotional nicht groß involviert. Das waren für mich alles wenig greifbare Figuren oder halt eben vielleicht einfach, weil es emotionale Level voll gefehlt hat.
Mhm. Total.
Hm. Wird wohl lunch hier mit dem Rollenspielabend.
Nee, sieht schlecht aus. Auch der Film konnte nie
nicht zum Rollenspielfeld. Alter, das Ding, ich dachte so krass an Rick and Morty die ganze Zeit, als er die Nummer mit dem Zauberstab und dann wie so ein Portal Gun halt hat.
Mhm.
Das Ding ist halt bei Rick and Morty einfach fester Bestandteil und dachte ich so, das hätte man so viel derber ausnutzen können, weil sie setzen es ja schon so ein bisschen geil ein, aber auch da eben hätte man viel weitergehen können. Mhm. Erst recht so, als sie dann da verfolgt werden und so, dachte ich halt, Rick hätte das Ding so gerockt in dem Moment, wenn er diese Waffe hat. Aber ja, Eben. Also wirklich ein bisschen Potenzial verschenkt in meinen Augen. Aber die Begeisterung ist ja groß. Also das, wie gesagt, ein paar Fans, die schreien hier nach 10 Sequels und weiß nicht was. Das jetzt läuft er ja noch nicht allzu lange. Ich war so ein bisschen überrascht, dass der dann doch nicht so viel eingespielt hat bisher, wie ich dachte. Weil der kriegt ja wirklich gerade mal so jetzt mit USA und international zusammen, kommt der wieder so auf sein Budget und das ist, dürfte damit aktuell ja wirklich ein Flop sein.
Na.
Weil diese 157 Millionen, die jetzt auch bei mir hier stehen, das reicht natürlich hinten und vorne nicht.
Ob da ein Sequel dann folgt, wenn das die Zahlen bleiben, ist fraglich.
Mhm.
Aber es, wir sind ja da auch so in dieser Filmbubble, wo sich, wo Leute halt ständig ins Kino rennen, wenn es irgendwas Neues gibt, weißt du, das bekommen wir natürlich mit.
Ja.
Und wenn man dann die wahren Zahlen sieht, was so links und rechts passiert, dann beißt sich das manchmal. Ja, ich denke halt auch so, wenn von 100 Freunden, mit denen ich bei Letterboxd connected bin, wenn davon 70 Leute einen Film gesehen haben, dann denke ich, ist der Mega-Hit. Mhm. Aber dann siehst du so, dass die normalen Zuschauer rennen halt nicht rein und gucken sich den Film an, sondern nur die Filmfans.
Ja. Ja, wahrscheinlich wird es für Paramount natürlich auch jetzt dann für eine gewisse Zeit ein Zugpferd sein für ihr Streaming-Angebot so.
Mhm.
Aber ja, ich vermute auch, dadurch, dass der vor knapp 2 Jahren oder vor 2 Jahren die Dreharbeiten angefangen haben und wahrscheinlich der letztes Jahr schon in der Postproduktion fertig war, da haben die sich wahrscheinlich auch mehr erhofft an ein Spiel.
Mhm. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Argument war, um diesen Film überhaupt zu machen, dass dann eben jetzt D&D durch so Serien wie Stranger Things und sowas halt auch wieder so ein bisschen präsenter ist.
Ja.
Dass man da diese Fanbase bedienen kann. Und so was ich gelesen habe, sind ja auch die Fans des Spiels echt begeistert von dem Film.
Mhm.
Also zumindest das Ding hat geklappt.
Ja.
Ich würde, was die Besetzung angeht, würde ich Daisy Head noch positiv erwähnen. Mhm. Das ist die Dame, die diese böse Hexe gespielt hat, Sophina.
Mhm.
Weil die für mich das Ganze sehr ernsthaft aufgezogen hat und hat wirklich böse war und nicht das Ganze versucht hat, irgendwie ironisch zu brechen oder so. Ja.
Und die war auch echt eine Bedrohung und durch ihre Skills.
Die war
Skills,
eine Bedrohung, ja, die hatte Ausstrahlung. Also, die fand ich sehr gut.
Ja. Mhm. Ja, auch da wieder die CGI ziemlich cool eigentlich.
Ja. Was sie angeht so und um sie rum fand ich auch gut.
Mhm.
Also, was Sophia Lillis angeht, ich finde, es gibt ja eine Szene, wo sich so mehrere Tiere verwandelt und dann gibt es halt so bestimmte, da gibt es halt so eine Plansequenz mit der Kamera. Die fand ich halt schon ganz geil, aber halt so, ist halt nicht, was Lee meinte, ist halt nicht alles durchgängig geil gewesen mit CGI, sondern sind halt immer so einzelne Akzente, wo du denkst, ja gut, das sah jetzt weniger geil aus, das danach war wieder mega. Aber grundsätzlich fand ich die Szene zum Beispiel auch ganz cool. Aber es sind halt immer nur einzelne Segmente, wo ich halt gesagt habe, ja, okay, das ist ganz nett.
Ja, und bei mir war es halt wirklich überwiegend so, dass ich von Anfang an bis eigentlich durchgängig zum Ende konstant unterhalten wurde. Und wie gesagt, auch das meiste bei mir sehr gut funktioniert hatte.
Mhm. Sei dir gegönnt.
Die Dynamik.
Ich fand die Tochter ja auch so schlimm.
Oh ja.
Also Chloe Coleman heißt sie.
Die habe ich schon einige Male gesehen, ja.
Und eben, die macht gerade echt eine Menge. Boah, fand ich die schlecht. Also will jetzt nicht übertrieben auf der rumhacken, weil die ja noch ein Kind ist, aber...
Hört sie nicht.
Hugh Grant hat ja auch schon genug auf ihrer Betreuerin rumgehackt.
Ja, also nee, die hat das echt, da wäre mehr drin gewesen.
Ja, bei Gunpowder Milkshake war sie, genau.
Ach ja.
Ich wusste, ich habe sie irgendwo noch gesehen. Ja. Big Little Lies.
Hast du Gunpowder Milkshake mittlerweile gesehen?
Ja, habe ich nachgerechnet. War so mittelmäßig.
Mhm.
Ging mir genauso.
Ja.
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 Ist wahrscheinlich ein Film, der, Achtung, Wortspiel, der auch hätte von dem Herrn Weltenschreiner geschnitzt werden können. Weil früher oder später hätte er uns definitiv in den Auftragsfilm oder in den Lostopf geschmissen, weil ist schon Fantasy-Fan. Aber er kennt auch die ganzen alten Klassiker aus den 70ern und 80ern und den Charme erreicht er halt nicht.
Ja.
Ja.
Können wir so stehen lassen.
Ja. Hast du noch was hinzuzufügen,
Dave? Nö, hab auch nicht weiter hinzuzufügen.
Na dann?
Die Zahlen.
Die Zahlen.
7,6 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 72. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,3. Publikum 4,5. Das ist natürlich sehr euphorisch.
Mhm.
Letterboxd 3,7. Stimmt das noch?
Ja.
Müsste. Okay.
Habe ich identisch auch so zu stehen.
Na, wunderbar. So, Ratte-Runde.
Ratte-Runde.
Geh mal davon aus, dass ich anfangen soll.
Wie du willst.
Wie ich will? Okay. Ja, ich will sogar anfangen, dann brauche ich später nicht anfangen. Ich sage, Dave ist bei 8 und Guess ist bei 6.
Okay.
Das klang schon mal nicht so überzeugend.
Darf ich?
Ja.
Ja, ich wollte auch sagen, dass Guess bei einer 6 ist, aber sein Okay war ja ein bisschen verhalten, oder?
Ja, finde ich auch. Gemessen an seiner Reaktion stimmt das nicht. Verarscht er uns hier?
Ja, ich glaube auch. Ja, ich bleib dabei. Guess bei einer 6, lieber einer 6,5.
6,5 Lee, sage ich auch. Mhm. Dave, 8.
Eine große Einigkeit hier. Also, was die Wahrnehmung von außen angeht. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. 6,5 ist richtig.
Jawohl. Oh,
schon mal schön.
8 Punkte ist richtig.
Deluxe.
6 Punkte ist nicht richtig.
Natürlich.
5,5.
Ah, okay.
5,5 für Dungeons & Dragons. Naja.
Gut.
Mäßige Unterhaltung für mich. Also landet nicht bei mir in der Sammlung.
0 Runde für Guess, jeweils einen halben Miesen für Dave und
wenn
mich.
Wenn du doch mal gucken möchtest, dann weißt du, in welchen Sammlung du dann graben kannst.
Aber natürlich. Ja. Der Dave hilft auch mal gerne aus, wissen wir. Cool. Ah.
Alright.
Ich helfe gerne aus und verleihe sogar Filme.
Oh Mann.
So, jetzt ich.
Ja.
Ich habe eins meiner 10 Lose geguckt. Mhm. Und zwar das von Finn. Last and First Man.
Schönen Gruß an Finn.
Ja. Wieder was, wo zumindest auch Fantasy draufsteht. So. Habt ihr den gesehen? Wisst ihr, was da geht?
Nope.
Nee, aber ist das der animierte?
Nein.
Nee, das ist er nicht, weil da war auch irgendwie so ein animierter Film dabei.
Der ist trotzdem speziell auf seine Art.
Der ist nicht.
Das ist der einzige Langfilm von Johan Johansson. Den kennen wir ja eher als Komponisten.
Mhm. Ja.
Hat für große Filme den Score gemacht. Viel für Villeneuve, glaube ich. Mit Arrival und was habe ich hier noch aufgeschrieben? Sicario. Theory of Everything, der war ja auch zweifach Oscar nominiert. Meine sogar für Sicario und Theory of Everything. Naja, und der ist ja mit 48 2018 in Berlin gestorben. Der hat tatsächlich so ein bisschen den Old Dirty gemacht.
Ach.
Ja, das kam dann im Nachhinein raus, habe ich jetzt gelesen, dass der so einen doofen Cocktail eingenommen hat, weil der hatte Grippemittel genommen. Und das ausgerechnet mit Kokain kombiniert. Und das hat halt zu Herzversagen geführt. Das ist halt wirklich, ich meine, es ist ziemlich genau das, was bei Old Dirty auch passiert ist.
Hell of a drug.
Schön in Berlin. Also, liebe Touris, wenn ihr euch mal richtig was geben wollt, kommt da ja.
Ja, ich weiß nicht, ob seine Wohnung da jetzt irgendwie Ausstellungsort ist, aber das, also wurde zwar nie offiziell bekannt gegeben, aber da gab dann eben im Nachklang so einen toxikologischen Report, wo das drin stand. Und deswegen im Vorfeld hat er öffentlich immer gesagt, er sei nicht depressiv, er sei melancholisch.
Okay, das ist strange, weil Melancholia ist ja der alte Begriff für depressiv.
Ja, ja, eben, aber ihm war das wohl wichtig, das zu differenzieren, wie auch immer. Also er war psychisch wohl nicht immer hundertprozentig auf der Höhe und wer weiß, ob das jetzt da mit reingespielt hat. Trotzdem natürlich sehr schade, weil 48 ist wirklich kein Alter und der hat schöne Sachen gemacht und wer weiß, was da noch an Filmen gekommen wäre. So ist es jetzt halt leider bei einem Kurzfilm von 2014 und diesem Langfilm hier geblieben. Da gibt es ansatzweise eine Parallele, zumindest bildsprachlich, weil die sind beide in Schwarz-Weiß gehalten. Dieser Kurzfilm von 2014, da geht es um die Antarktis. Also auch sehr viele Landschaftsaufnahmen. Hier ist das inhaltlich sehr viel wilder, aber optisch auf jeden Fall vergleichbar, weil auch dieser Film ist eben in Schwarz-Weiß und wir sehen keine Protagonisten, sondern wir sehen im Grunde nur Landschaften und Betonbauten in Kombination mit der Musik von Johan Johansson, die natürlich sehr sphärische Klänge beinhaltet und das Ganze hat was sehr Hypnotisches. Und wird untermalt von einer Erzählung von, wie könnte es anders sein, Tilda Swinton. Aha. Die führt uns hier durch die Geschichte und erzählt, dass sie spricht uns als Menschen an und sagt, wir sind die Menschen aus der Zukunft. Wir sprechen aus Millionen von Jahren aus der Zukunft zu euch. Und die richten jetzt da eine Botschaft an die Menschheit in der Gegenwart. Und das ist sowohl eine Art Hilferuf als auch gleichzeitig eine Art Warnung. Und es ist super schwer zu beschreiben, was diesen Film ausmacht. Weil du siehst diese körnigen Schwarz-Weiß-Bilder. Das aber kommt optisch schon sehr schön daher. Aber du hast halt immer nur Ausschnitte von einer Berglandschaft mitunter Nebel und Wolken. Und dann immer im Anschnitt oder in der Totalen solche eben diese Betonbauten. Die sind zum Teil mit Metall versehen, aber primär sieht es halt aus wie so alte Monumente, die auch zum Teil zugewachsen sind und so. Mhm. Und das sind solche Betonbauten, die haben vereinzelt Verzierungen dran und sehen damit halt schon total strange aus. Weil es ist sehr offensichtlich von Menschen erbaut, aber es hat trotzdem halt was von so was Altem, Monumentalem, so Hedgezone-mäßig.
Also ein bisschen dystopisches Szenario.
Ja, insgesamt sowieso total, weil du wirst nicht irgendwo rein, also du wirst da reingeschmissen, es wird nicht erzählt, wo du bist, wann du bist, sondern es geht los mit diesen Bildern und den sphärischen Klängen und dann spricht Tilda Swinton zu uns. Und diese Bilder, die sind nicht statisch, du hast dann eben zum Teil so ganz langsame Fahrten auf diese Gebäude oder durch diese Gebäude hindurch oder eine Randfahrt auf so eine Betonwand, wo irgendwie Moos oder Dreck dran ist und so. Und das, dieses Verwilderte suggerierte eben auch so was Zeitloses. Oder das hat halt auch irgendwie so Kubrick-Anleihen, finde ich. So jetzt, wenn man den letzten Teil von Space Odyssey nimmt, dass du so, dass das alles so was Universelles bekommt. Mhm. Erst recht natürlich mit dem Inhalt, obwohl die Bilder eigentlich mit dem verbalen Inhalt, der dir erzählt wird, so ein bisschen kollidieren. Weil das, was du gezeigt bekommst, ist ja nicht klar unsere Welt, aber sie spricht ja aus der Zukunft zu uns als Menschheit in der Gegenwart. Und das in der Kombination ist halt echt trippy.
Trippy, sagt er.
Ja, das geht 1 Stunde und 10 Minuten. Ist damit natürlich wirklich nicht lang. Aber ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute als wahnsinnig langweilig empfinden. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen Tree of Life mäßig. Mhm. Muss sich da reinwerfen und gleiten lassen.
Hypnotisch.
Meinte ich ja schon, ja. Mhm. Und dann musst du halt gucken, was es mit dir macht.
Von was erzählt denn Tilda Swinton?
Wie gesagt, dieser Hilferuf aus der Zukunft, der wird so aufgedröselt, dass die erstmal ein bisschen was über die Evolution bis dahin erzählt, wie es zu dieser Menschheit kommt. Dann beschreibt die auch, wie die Menschheit jetzt aussieht, was es da so für Untergattungen geht und was diese ausmacht. Wie die Haut beschaffen ist, in welchen Farben die daherkommen und solche Geschichten. Aber so der Überbau ist natürlich irgendwie Evolution, Niedergang, Hoffnung, weil sie eben auch von dem Ende unserer Menschheit spricht und dann von der Möglichkeit aus der Zukunft Dinge in der Vergangenheit zu verändern. Und so, ja eben, es wird alles in so einen kosmischen, universellen Kontext gepackt und das in Kombination mit diesen Klängen ist halt, also, das ist ein Trip. Und das ist schon krass, weil ich glaube, wenn du dich da halt...
Klingt wie ein geiler Film fürs IMAX wahrscheinlich, oder?
Ja, ja.
Sowas.
Ja. Aber immer so komplett schwarz-weiß gehalten, oft auch wirklich wahnsinnig monochrom, weil gerade in diesen Randfahrten hast du dann zum Teil verschwimmt das in so einer Suppe. Mhm. Wenn du halt dann diese Berge und die Wolken davor hast und du fährst da ran, ist es irgendwann eins. So. Und dann eben diese offensichtlich von Menschen erbauten Statuen oder Monumente, die da stehen, aber zum Teil so verwuchert und verwachsen sind, zugewachsen, das ist alles ganz strange. Jetzt habe ich in den Trailer Effects gelesen, dass diese Strukturen, die hier gezeigt werden, diese Bauten, dass die Spomenics genannt werden. Und das sind ehemalige jugoslawische Denkmäler und Gedenkstätten aus dem Zweiten Weltkrieg. Die wurden ab 1945 bis in die 70er wurden die gebaut. Und dieser architektonische Stil, den die ausmachen, der wird Brutalismus genannt.
Brutalismus, okay.
Und das ist die Kombination eben von so einer minimalistischen Konstruktion, weil das sind eben immer ganz unaufwendige Formen. Und das eben in Kombination mit diesen rohen Bauelementen, weil du hast halt eben Beton und eben bestenfalls noch so ein bisschen Metall dran. Und das aber eben kombiniert mit diesen, was ich meinte, so Verzierungen, dass dann irgendwelche wie so Runen oder Zeichnungen dran sind. Mhm. Und das haben halt namhafte Bildhauer damals aus der Region haben das gemacht und die Dinger, die stehen da. Seit eben den Kriegen in Jugoslawien. Und ja, also wurde wohl auch viel davon dann wieder aufgegeben, und aber das, was noch dasteht, das ist optisch auf jeden Fall beeindruckend, vor allem, weil das halt gefühlt irgendwo im Niemandsland steht. Also so Berglandschaft, und das könnte auch eben Neuseeland oder Schweiz oder sonst was sein. Und dann hast du aber da mittendrin diese zum Teil sehr großen Bauten, was aussieht wie so zum Teil vom futuristischen Parkhaus bis halt hin zu irgendeiner Skulptur.
Abgefahren.
Und das, also ist in der Kombination eben alles wirklich weird. Aber mich hat's bekommen. Also ich war am Anfang natürlich verwirrt, hab mich dann aber entschieden, mich da treiben zu lassen, und dann hat's mich echt bekommen. So, und das hat was sehr Hypnotisches.
Mhm. Ja, dann war dieses Lust auch gut bei dir aufgehoben. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das, also.
Ja, habe ich mich dann natürlich auch.
Einerseits interessant, auf der anderen Seite frage ich mich.
Ich habe mich natürlich unmittelbar danach sofort gefragt, okay, wie hätte Guess das gefunden?
Vielleicht wäre ich ausgestiegen.
Das, ich kann mir vorstellen, dass, da, ja, dass du hier ausgestiegen wärst.
Möglich.
Wie präsent ist denn seine Musik?
Omnipräsent. Das ist durchgehend Musik.
Mhm. Ja. Ja, ich mochte natürlich seine Scores, insofern. Ja, das spricht schon wieder dafür.
Ja, und gerade die dann doch kurze Lauflänge, auch wenn hier im Grunde nichts passiert. Mhm. Also, weil das ist wirklich, das ist nur diese Bilder und Off-Text.
Ein bisschen wie so ein Reisevideo.
Also, jetzt nicht wie eine Dia-Show, weil du hast eben diese langsamen Fahrten, und das passt aber zu diesen sphärischen Klängen, ne? Weil du bist so eingelullt in diesen, in diese Bilder, und diese, natürlich die Stimme von Tilda Swinton, die spricht ja auch dann eben sehr gedeckt und fast schon monoton.
Ist aber nicht so, dass sie durchgängig was erzählt, sondern gibt es immer Phasen, wo sie dann was erzählt?
Sie spricht im Grunde durchgängig, aber immer auch wieder zwischen den einzelnen Sätzen sind zum Teil mehrere Sekunden Pause. Also zum Teil auch wirklich lange Pausen.
Okay.
Bis sie dann wieder anfängt zu erzählen. Und dazwischen eben treibst du dann mit diesen sphärischen Klängen dahin.
Mhm. Klingt cool.
Also ich mag zweifelsohne ein sehr interessanter Film. Ja. Auf jeden Fall wahrscheinlich unbequem für die meisten. Mhm. Wie oft ich in letzter Zeit auf jeden Fall und wahrscheinlich in einem Satz kombiniere, das ist so sinnfrei. Naja, egal.
Nee, klingt interessant. Ich mag ja, wenn Leute einfach mal was anderes ausprobieren und Film auch als Medium für mal, ja gut, globale Themen, aber eben auch mal anders präsentieren, benutzen.
Ja, und irgendwo, also ich bilde mir jetzt natürlich ein, dadurch, dass der so Probleme in die Richtung hatte und offenbar so ein bisschen gestruggelt hat mit dem Sein als solches, dass er sich dann eben so die großen Fragen stellt über, wo führt das alles hin und wo kommen wir her und warum überhaupt und so, worum geht's hier eigentlich und all das. Deswegen ja, also auf jeden Fall ein großes Vorhaben und irgendwie sehr interessant umgesetzt. Er hat die Erzählungen hier auch geschrieben, zusammen mit José Enrique Macián. Und Olaf Stapleton, von dem stammt der Roman Last and First Man, A Story of the Near and Far Future. Mhm. Darauf basiert das Ganze. Mhm. Ja, Last and First Man, auf jeden Fall ein interessantes Ding. Also ich fand's, wie gesagt, echt interessant.
Mhm. Mich erinnerst du ganz, ganz leicht an 2001, Odyssee im Weltraum, wo es ja eigentlich auch mit einem Monument startet.
Meinte ich ja. Meinte ich ja zu Beginn, das hat irgendwie so Kubrick-Anleihen. Und ja.
Und ja, auch das Thema Evolution da am Anfang ja eine Rolle spielt.
Mhm. Aber es hat halt mehr was von einer Kunstinstallation als von einem Film.
Ja, weißt du, weil eins ist ja noch in die Story eingebettet und so, obwohl das ähnlich daran erinnert. Hier ist halt den ganzen Film, sowie diese Sequenzen.
Ja, aber zum Beispiel gerade diese Space Jump-Sequenz bei Space Odyssey, die ist für viele ja auch eine Art Kunstinstallation. Mhm. Das ist ja auch, sticht ja fast so ein bisschen raus aus dem Ding. Also kann ich schon nachvollziehen. Aber eben so habe ich es halt auch irgendwann aufgefasst und dann eben einfach geschehen lassen.
Trifft.
Ja, also das ist eben unbequem und das ist auch nichts, was ich mir jeden Tag reinziehen könnte. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was ich mir noch oft angucken werde. Aber so als Erlebnis, ich fand das cool. Mhm.
Da kann man sich richtig vorstellen, dass so ein Film mal im Planetarium oder so gezeigt wird, weißt du, hat so, ja, hat so Sonderveranstaltungen.
Ja, gerade sowas eben in einem großen, auf einer großen Leinwand mit diesen Klängen um dich rum. Also man war hier auch schon geil, ich habe das ja eben auch komplett Licht ausgemacht und dann eben Sound aufgedreht und dann das alles so auf mich wirken lassen. Das ist schon, ist,
dann kommt es nicht schlechter.
Das erzielt eine Wirkung. Mhm. Aber eben, wenn du dir sowas auf dem Laptop anguckst, vergiss es.
Ja, ja, klar. Mhm.
Das ist halt, das musst du wirklich auf dich einballern lassen. Mhm. So, die Zahlen. Mhm. 6,7 kriegt er auf IMDb. Metascore ist bei 80. Auf Rotten Tomatoes, da gibt es einen Eintrag, aber die Kritiken reichen nicht aus, dass da ein Durchschnittswert zustande kommt. Deswegen gibt es da gar nichts. Und auf Letterboxd ist der bei einer 3,7. Und auch so, ne, da ist jetzt knallhart ein Einspiel gelistet von $13.475. Das ist halt natürlich nicht, ja, die Sorte Film, die auf Kommerz ausgelegt ist. Verständlich.
Ja.
Hab mal geguckt, Finn hat den im Oktober 22 reingeschmissen. Ist relativ frisch noch.
Mhm.
Und den haben wir ja bei dieser 20er-Ziehung rausgefischt. Da war ja auch ein, da war ja auch für Classic Dave was dabei.
Ja.
Die wir dann ab und zu mal einstreuen.
Mhm. Ja, also ich bin dankbar für solche Filme. Ich finde das flashig.
Mhm.
Wisst ihr zufällig, warum er den reingeschmissen hat?
Das muss Gast beantworten.
Der macht das eigentlich immer relativ kommentarlos, aber es sind primär eigentlich Filme, die er mag oder die er interessant findet oder wo der Meinung ist, dass es eine interessante Rezension gäbe. Also Finn denkt sich da schon meistens was dabei, dass da eventuell eine interessante Besprechung bei rauskommen könnte.
Okay.
Ich habe auch gerade mal geguckt, 3,5 hat er bei Letterboxd von ihm gekriegt.
Mhm.
Also jetzt nicht einer seiner Lieblingsfilme, aber wahrscheinlich fand das auch interessant, darüber zu hören, wie wir den finden.
Also kann ich auch als Fazit nochmal geben, das ist nicht mein Liebster von Filmen in die Richtung, aber ich fand's geil.
Mhm.
So, und Dave muss anfangen.
7,5.
Könnte sein. Ich sag 7.
Ich bin bei 8.
Oh, shit.
Krass. Nicht schlecht.
Na, 8 sogar.
Oh, shit, sagt er.
Ja.
Ja, wie gesagt, fand ich geil.
Punkt verkackt hier.
Den werde ich mir auf jeden Fall auch mal geben.
Ja, mach das. Fantasy, Mystery und Sci-Fi steht hier im Genre. So, gucken wir mal. Also, zumindest unser letzter Film hat nichts mehr mit Fantasy zu tun.
Nicht wirklich.
Nee. Aber Sci-Fi geht so ein bisschen in die Richtung, was ich jetzt hier mitgebracht habe.
Mhm.
Unter anderem auch eine Produktion aus deinem Heimatland.
Oha.
Ja.
Der Schwyz?
Der Schwyz, genau. Wobei natürlich Schwyz auch noch mehrere andere Länder am Start sind, vor allem viel deutschsprachiger Raum. Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, Frankreich und auch Japan waren am Start, um über verschiedene Produktionsgesellschaften im Auftrag der European Alliance der Schwarm zu produzieren. The Swarm im Original.
Okay, geil.
Eine Art Miniserie, 8 Episoden lang.
Warum nur eine Art Miniserie?
Ja, komme ich noch zu. 8 Episoden, ungefähr immer so 45 Minuten, erzählen halt die Verfilmung des Buchs von Frank Schätzing, also gleichnamiges Buch, Der Schwarm.
Riesenbestseller gewesen, oder?
Genau,
ja, ja.
Aus dem Jahr 2005. Was ich auch mal gelesen habe. Und
oh, geil, da finde ich cool, dass du darüber sprichst.
Ja, wir hatten ja schon mal im Vorfeld kurz mal darüber gesprochen. Mhm. Und ich dachte mir, jetzt bringst du es endlich mal mit. Obwohl auch schon vor einem Monat, über einem Monat zu Ende geguckt. Zusammen mit Nathalie, die mich auch überhaupt erst auf das Buch gebracht hatte.
Ah, sie hat das auch gelesen.
Sie hat das auch gelesen. Wir waren relativ frisch zusammen. Auf einmal tauchte sie mit einem Jutebeutel voller Bücher bei mir zu Besuch auf und meinte, hier, eins davon musst du auf jeden Fall lesen. Und das hier, Der Schwarm, ist eins meiner Lieblingsbücher. Und so habe ich mir das dann eben gekrallt. Und
geil,
die 1008 Seiten,
naja,
auch für meine Verhältnisse ziemlich zügig dann durchgelesen.
Mhm.
Ja. Genau, also darauf basiert die Serie von 2023, ziemlich frisch. Seit anderthalb Monaten auch in der ZDF-Mediathek aufrufbar und guckbar. Haben, wie gesagt, 8 Folgen. Sehr, sehr international auch besetzt und ich umreiß mal nur so ganz grob, worum es geht. letztendlich ist es eine Art Öko-Thriller. Also in der Welt gibt es immer wieder irgendwelche Vorkommnisse, die sich so häufen, die nah am Meer spielen, die anscheinend auch irgendwie die Ursache im Meer haben und wirklich an ganz, ganz verschiedenen Orten halt stattfinden, wie zum Beispiel, dass in einem französischen Luxus-Sterne-Restaurant Hummer gekocht werden, da irgendwas aufgeht, ein Koch von infiziert wird und dann tatsächlich auch unmittelbar danach stirbt und eine Epidemie dann losgeht. Viele sich durch irgendwas, was dieser Hummer halt verursacht hat, anstecken und Epidemiologin, die gespielt wird von Cécile de France, die kennst du auf jeden Fall aus High Tension, die hat da die Hauptrolle gespielt. Mhm. Die mag ich ja sehr, die Schauspielerin. Dann gibt es so ein Setting in Kanada, da spielt Joshua Ogic, den kannte ich vorher nicht, das ist so ein Native American, der Anawak spielt, das ist auch im Buch, so einer der Hauptcharaktere, der so Walforscher ist und auch hier so geführte Veranstaltungen auf dem Boot mit irgendwelchen Touris da macht, wo es halt irgendwelche Walbesichtigungen gibt an der Westküste von Kanada.
Okay.
Da kommt es dann halt zu der Situation, dass Wale plötzlich die Touriboote angreifen und die Leute da ins Meer halt mit runterziehen und Menschen sterben. Dann gibt es an verschiedenen Plätzen in verschiedenen Ländern die Situation, dass Schiffe auf einmal kentern und dann rauskommt, das hat so krasser Muschelbesatz dazu geführt, dass in relativ kurzer Zeit Löcher reingefressen werden und die Schiffe eben kentern. Dann gibt es irgendwelche Krabbeninvasionen an Stränden, wo eben auch Menschen attackiert werden und das dann halt nach und nach an ganz verschiedenen Orten auf der Welt und am Anfang das noch gar nicht in Beziehung zueinander gebracht wird, sondern erstmal lokal, oft irgendwelche Wissenschaftler, die auf irgendwelchen Themen Spezialwissen haben, dann herangezogen werden von lokalen Behörden oder von der Regierung, um eben mal einfach Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist so die Grundprämisse.
Also die Natur erklärt der Menschheit so ein bisschen den Krieg. So
genau, genau, ja. Und was dahinter steckt, wird natürlich dann in der Serie nach und nach aufgezeigt. Und dann eben auch nach und nach diese unterschiedlichen Charaktere. Ich sag mal was zum Cast. Alexander Karim, den ich auch sehr charismatisch fand. Den ich vorher aber nicht kannte. Cécile de France hatte ich schon benannt. Deutsche Schauspielerin Leonie Benesch, die kannte ich aus Perse-Stunden. Die fand ich auch sehr, sehr gut gespielt hatte. Oliver Masucci, den dürften die meisten aus der Serie Dark kennen. Der da ja auch sehr prominent dann war. Gibt japanischen Cast, Barbara Sukowa, die eine Hochschullehrerin und die Chefin von Leonie Bene spielt in der Serie, die wahrscheinlich einige als krasse Charakterdarstellerin, also hier Rosa Luxemburg oder die Hannah Arendt, dann kennen. Nebenrollen sind manche auch dann.
Wir hatten die ja neulich in Air auch. Hat sie ja die eine von Adidas gespielt.
Ach, lustig, ja.
Ja, Barbara Sukowa ist groß.
Ja, die war super. Genau, und ein paar Nebenrollen auch noch mit ein paar bekannteren Leuten unter Umständen besetzt sind. Also Klaas Häufer Umlauf spielt eine kleinere Rolle. Und ja, so dieses Internationale, was halt in dem Buch auch sehr stark vorkommt und auch in der Serie am Anfang aufgegriffen wird, hier durch diesen Cast natürlich auch repräsentiert wird. Für mich, auch als ich mich mit dieser Rezension beschäftigt habe, habe ich dann gemerkt, scheiße, ich vermische hier halt echt viel meine Wahrnehmung des Buches, das, was es bei mir ausgelöst hat, mit dem, was die Serie halt bei mir größtenteils nicht ausgelöst hat.
Okay.
Weshalb, ja, das hier so ein bisschen fließend ist mit dem, wie ich es halt finde und bewerte und wiedergebe. Ich will noch vielleicht kurz was zur Regie halt sagen.
Also ein bisschen hier idealisiert jetzt die Serie von dir, als du eigentlich machen würdest, wenn du das Buch nicht kennen würdest.
Ja, genau.
Nicht
idealisiert, eher das. Die Kritikpunkte, komme ich noch zu. Die Kritikpunkte, die halt von verschiedenen geäußert wurden, auch natürlich vor allem von Frank Schätzing, sage ich auch gleich noch was dazu, was ich da so teile. Ja, und was vielleicht für bestimmte oder vielleicht für viele, die die Serie erstmalig sehen, gar nicht so wirkt. Also die Serie ist ja die teuerste Produktion, wo eine deutsche Anstalt mit am Start war, also hier das ZDF, mhm. Überhaupt bisher. Ich glaube, die hat ein Budget von 40 Millionen, weiß ich gar nicht, Dollar oder Euro am Start gehabt für diese 8 Episoden, a 45 Minuten, was jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu vielen US-Serien kein riesiges Budget ist, aber für bestimmte deutsche Serien ja dann doch, womit man dann doch einiges machen kann. Ich aber immer wieder halt gemerkt habe, nicht so ganz rund im Vergleich halt zum Buch, wo das Buch bestimmte Aspekte aufgeworfen hat, die hier halt viel zu wenig dann drin vorkommen. Wo ich aber vermute, jemand, der das Buch nicht kennt und sich die Serie anguckt, dass die oder der Serie dann doch noch ein bisschen mehr abgewinnen können als ich. Also Regie waren eigentlich relativ erfahrene Leute. Die ersten beiden Folgen hat Luke Watson gemacht, der so verschiedene Folgen von Serien wie Shameless, Criminal Justice oder auch Hustle gemacht hat. Dann wurden die nächsten 4 Folgen von Barbara Eder gedreht, die Barbaren für Netflix zum Beispiel gedreht hat und auch mehrere Filme gedreht hat.
Naja, die war dann auch, zweite Staffel war sie auch Showrunner, also war glaube ich generell mit Showrunnerin bei Barbarians.
Ah ja. Mhm. Und die Folgen 7 bis 8 von Philipp Stölzel gemacht wurden. Von dem kenne ich halt zum Beispiel Nordwand, den ich auch unterhaltsam finde, den Medikus.
Der sagt mir was, ja.
Naja. Oder zuletzt Schachnovelle, der auch relativ erfolgreich war.
Mhm.
Genau, also alles erfahrene Regisseure. Und ja, die ersten beiden Folgen mich echt noch gut unterhalten haben, weil die sich sehr viel Zeit genommen haben, um die Charaktere halt zu etablieren, wo ich auch immer wieder das Gefühl habe, es ist sehr nah am Buch, wo auch im Buch sich sehr viel Zeit genommen wird, um halt diese vielfältigen Charaktere zu etablieren, auch die ganzen Orte, an denen es halt stattfindet, zu beschreiben, also sehr naturstark, also oft natürlich dann Orte, die am Meer irgendwie gelegen sind. Und das dann halt in der Serie irgendwie zu so einer abstrusen Veränderung kommt, wo ich mich halt immer gefragt habe, ey, wo ist das Budget hin? Also CGI wirklich teilweise katastrophal ist.
Ach so.
Und man auch nicht wusste, wo setzen die jetzt den Fokus? Also das Buch mit über 1000 Seiten ist wahrscheinlich anspruchsvoll gewesen, das irgendwie umzusetzen. Frank Schätzing als Autor war auch mit involviert, also 4 Drehbuch Autoren waren damit beauftragt, diese Serie zu skripten und haben dann eben auch mit Frank Schätzing zusammengearbeitet. Es hat auch eine sehr lange Geschichte an Versuchen, das Ding zu verfilmen. Also jahrelang galt es eigentlich als Stoff, was in Hollywood halt gemacht werden sollte. Also Frank Schätzing hat auch relativ früh dann die Rechte an sein Buch verkauft. Das ist auch das, was mir beim Lesen aufgefallen ist. Es liest sich eigentlich sehr, ich kenne von ihm halt ein paar andere Bücher auch, sehr so, dass es von ihm gewollt war, dass das Ding halt auch verfilmt wird. Also ich ihm unterstelle, dass er ein großes Interesse daran hatte, dass es auch wirklich kommerziell gut verfilmt wird und eine erfolgreiche Serie oder Film daraus gemacht werden sollte. Und der hatte sich dann aber relativ schnell von distanziert, als dann die Dreharbeiten, ich glaube, die liefen schon, da hat er sich dann von distanziert, weil das, was dann letztendlich bei rumkam, drehbuchmäßig nicht doch das war, was er sich so vorgestellt hatte. Und das merkt man halt ziemlich schnell. Also wie gesagt, die ersten beiden Folgen waren für mich noch gut und danach verliert sich das Ganze so. Also es gibt halt zu viele Charaktere, die versucht werden zu etablieren. Das Buch ist halt sehr, sehr stark darin, die dann im Laufe dieser Geschichte, ja, durch diese ganzen verschiedenen Naturkatastrophen und Angriffe von Meerestieren führen halt dazu, dass das irgendwann verknüpft wird und die Leute zusammenarbeiten müssen, diese Wissenschaftler zusammenarbeiten. Und das passiert halt in der Serie viel zu schnell, wo man sich dann halt fragt, ey, wie kommt das jetzt zustande? Warum agieren die Leute so? Und aus meiner Sicht halt zu wenig von eventuell Produktion halt so gesteuert wurde und ein richtiger Fokus gesetzt wurde. Ich verrate denke ich nicht zu viel, wenn ich sage, im Prinzip wird das Buch fertig erzählt. Am Ende gibt es nochmal einen Cliffhanger, der nicht im Film vorkommt, wo sich dann das offen gelassen werden soll, dass es nicht doch vielleicht nochmal eine zweite Staffel gibt, was ich aber halt irgendwie schwachsinnig finde, weil dann hätten sie es eigentlich besser am Anfang anders aufziehen sollen und nur einen Teil des Buches erzählen sollen, unabhängig davon, ob es jetzt erfolgreich gewesen wäre oder nicht. Es wäre dann wahrscheinlich einfach ein bisschen besser erzählt gewesen, anstatt das Ganze über diese 8 Folgen durcherzählen zu wollen. Es gibt bestimmte Konflikte, auch im Buch sehr präsent ist dann, dass die Militärs aus verschiedenen Regierungen natürlich gewisse Interessen haben, wie da agiert wird und die Wissenschaftler, sag ich mal, die andere Front darstellen. Das kommt in der Serie so gut wie gar nicht vor. Und vieles, was eigentlich so das Buch ausgezeichnet hat, dann ja entweder gar nicht vorkommt oder so unverständlich halt vorkommt. Und, ja, also so viel, wie ich dann eben die Story für mich
aber noch nicht
wahrgenommen hatte.
Noch nicht an einem Punkt, wo du sagst, man muss das Buch gelesen haben, um die Serie wirklich zu blicken.
Nee.
Okay.
Man kann die Serie wirklich so autark gucken und bekommt da auch ein Unterhaltungsformat serviert, was funktionieren kann. Bei mir hat es eben vor allem nicht funktioniert, weil ich halt das Buch kannte und vielmehr eigentlich auch diesen Podcast dafür nutzen würde, Werbung dann fürs Buch zu machen, anstelle für die Serie zu machen. Also wenn ihr Zeit investieren könnt, dann lest gerne das Buch, das ist ein großartiges Buch.
Aber also es klingt jetzt eher so durch, dass du sagst, die Serie schafft es halt nicht, das Buch zu erzählen.
Ja, genau.
Aber die Serie kann man sich trotzdem angucken.
Die Serie kann man sich angucken. Also wenn man eben auf diese, ich meine zu heutigen Zeiten, in Zeiten des Klimawandels, auf Öko-Thriller steht, dann funktioniert die auch schon. Also die ist jetzt nicht schlecht, wie gesagt, was ich schon meinte. CGI ist halt oft immer wieder so billig, wo ich mich halt einfach gefragt habe, wo ist das Budget hin? Der Cast macht es echt gut. Die spielen die Rollen größtenteils wirklich sehr, sehr gut. Einzigen Kritikpunkt hatte ich bei dem Schauspieler, der halt diesen Anawak gespielt hat. Der spielt in dem Buch, ist es so eigentlich einer der Hauptcharaktere, der so unglaublich markant ist, total viel Ecken und Kanten hat und eben auch mit vielen in seinem Umfeld so auf dem Kriegsfuß steht. Und dieser Charakter, ich weiß nicht, ob es am Drehbuch lag oder am Schauspieler, vielleicht auch beides, kommt halt so gar nicht drin vor. Das ist dann sehr seicht. Und ein Vorwurf vielleicht noch, den ich beim Gucken halt hatte, war, der Cast ist größtenteils sehr jung, um vielleicht auch bestimmte Zuschauerschaft anzuziehen. Im Buch, also die repräsentieren ja oft dann irgendwelche etablierten Wissenschaftler, die Koryphäen sind auf ihrem Fachgebiet, die promoviert sind oder Professoren sind und einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und in dem Film wurden halt, ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, aber gefühlt so Mitte 20-Jährige gecastet, wo es so ein bisschen Authentizitätsmangel für mich gab, indem sie ja irgendwie so sehr erfahrene Wissenschaftler repräsentiert haben. Genau, aber
Glas funktioniert aber in dem Szenario, weil den hast du jetzt nicht negativ.
Den sieht man genau. So gut wie gar nicht. Also der sagt auch eigentlich so gut wie gar nichts. Okay. Deswegen, ja.
Ich kann mir vorstellen, der ist halt so präsent in der Medienlandschaft, dass der so ein bisschen als Fremdkörper da vielleicht.
Ja, so ein bisschen, aber wird. Er hat halt ja noch nicht so viel Screentime.
Okay.
Ja. Ja, also insgesamt für mich enttäuschend, aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie bei vielen auch durchaus funktionieren kann. Und mit 8 Episoden, 45 Minuten, es ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig viel Zeit, die man da investieren muss. Und sie auch guckbare, ja, in der ZDF-Mediathek, kostenfrei, aufrufbar.
Ich glaube, im Ausland ist die bei Sky gelandet.
Ja, und Last and First Man gibt es auf YouTube, also. Bis jetzt die Projekte, die wir vorgestellt haben, könnt ihr auf jeden Fall könnt ihr gucken.
Ja, war irgendwie schade. Also hatten wir deutlich mehr erhofft und erwartet. Also Natalie saß auch so ähnlich wie ich. Also ich bin nicht zumindest ganz alleine mit meiner Meinung.
Ja, ich könnte dir, glaube ich, sagen, wo das Budget geblieben ist. Ja, weil, also ich weiß gar nicht, wie viel ich dir da schon erzählt hatte, aber ich war da ja zu Beginn involviert in den Casting-Prozess. Ja. Also ich habe angespielt mal wieder. Weil der ursprüngliche Ansatz, und den haben sie ja scheinbar durchgezogen, das fand ich ja auch sehr cool, der war dieser, dass die gesagt haben, wir erzählen hier so ein globales Szenario. Mhm. Das heißt, wir haben Leute aus Schweden, wir haben Leute aus den USA, wir haben Leute aus Schottland und wir haben eben auch Leute aus Deutschland. Und wir wollen die Leute auch immer dann idealerweise vor Ort casten oder zumindest eben Leute casten, die auch die jeweilige Herkunft mitbringen. Ja. Heißt für die, ich glaube ursprünglich waren es 3 deutsche Rollen, wurde dann eben auch in Berlin gecastet und wir haben halt wirklich, ich kann da leider halt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das war ziemlich abgefahren, weil wir haben halt wirklich so ziemlich jeden, der Rang und Namen hat, also die ganzen A-Lister haben wir da hoch und runter gecastet und das auch eben gleich auf allen Sprachen, also oder jetzt auf Deutsch und auf Englisch, weil das Konzept war ja, wir haben jetzt hier Wissenschaftler aus Deutschland, wenn die untereinander sprechen, sprechen die Deutsch. Ja. Sobald die dann eben auf einen Schweden treffen oder auf einen Schotten, wird gesammelt Englisch gesprochen und deswegen wurde halt bei allen eben auch geguckt, wie spielt sie auf Deutsch oder er und wie ist es dann auf Englisch, was ich immer super spannend finde, also gerade im Schauspiel, weil du halt in dem Moment, wo du nicht in deiner Muttersprache agierst, bist du halt mit der rationalen Gehirnhälfte unterwegs und das verändert den Körper komplett. Ja. Also es ist gleich was ganz anderes, wenn die Leute nicht in ihrer Muttersprache spielen.
Passt ja auch voll thematisch ja dann hier zu.
Ja, ja, eben.
Na, mit dem Setting, mit den internationalen Wissenschaftlern, die dann eben zusammenkommen und einfach schnell rausfinden müssen, was hat es damit auf sich und wie finden wir halt Lösungen.
Und jetzt ist es aber eben so, dass als wir da anfingen zu casten, das war vor der Pandemie.
Ja.
Und da war schon klar, das wird alles ein sehr hohes Budget haben und das war von Anfang an auch so angesetzt, dass das eben international kofinanziert wird und so. Aber da muss sich eine Menge getan haben, weil ich habe das gesehen, dass das mittlerweile, also weiß nicht, was da auf Produktionsebene passiert ist, aber es ist mittlerweile ein anderer Caster gelistet. Das waren zum Zeitpunkt, als ich involviert war, auch noch andere Regisseure geplant. Mhm. Also auch die dann vor Ort beim Casting waren, waren andere Regisseure. Witzigerweise sind zumindest 2 der Leute, die ich angespielt habe, sind geblieben, nämlich Leonie Benesch und Barbara Sukowa. Die habe ich via Zoom aus New York angespielt. Da war die nämlich gerade, weil die lebt in New York. Größtenteils, soweit ich weiß. Und dann haben wir die via Zoom angespielt. Und für die ist wiederum dann das Englisch am wenigsten ein Problem. Ne? Aber ich meine, bei Leonie Benesch, die lebt auch in London. Die war ja auch bei The Crown dabei, so, die ist super fit auf Englisch, also da hörst du kein bisschen, dass sie Deutsche ist. Wobei, das war ja auch eigentlich die Herangehensweise, dass sie sagen, wir holen dann Leute aus Deutschland, weil dann haben die auch einen authentischen deutschen Akzent, wenn sie Englisch sprechen und so weiter. Das war ursprünglich halt der Ansatz. Aber wie gesagt, also zu meinem Zeitpunkt war so ein Klaas-Häufer-Umlauf natürlich noch nicht Thema. Da muss irgendwie was passiert sein in der Zwischenzeit, weil ist alles ein bisschen anders gelaufen, als es damals irgendwie klang. Und also das hat einfach, wahrscheinlich mit der Finanzierung zu tun.
Ja, kann sein.
Was ich noch sagen wollte, ist, der Ansatz war damals halt auch schon, wenn wir Schottland erzählen, dann drehen wir halt auch in Schottland. Ja, und so haben die, das Budget war halt von vornherein so eng gesetzt, weil die halt eben auch an den jeweiligen Locations dann drehen wollten. Ja. Und dann kam halt Pandemie und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da einiges in die Brüche gegangen ist, was so die ursprüngliche Planung anging. Ja. Und wenn man es dann schlussendlich am CGI sieht, ist natürlich schade, aber irgendwo musst du halt sparen.
Na klar. Also das war ja auch da die Zeit, wo sich Frank Schätzing rausgezogen hatte. Der meinte, er ist gespannt darauf. Er findet es unanständig, zu welchen Bedingungen jetzt halt weitergemacht wird, obwohl Corona-Pandemie ist. Mhm. Er ist halt gespannt aufs Resultat und war dann halt wahnsinnig enttäuscht, was dann bei rumkam.
Ja.
Hätten dies, also aus meiner Sicht wurde halt unglaublich viel Potenzial einfach verschenkt, weil der Stoff ist einfach wirklich top.
Mhm.
Und mit dem Ansatz, den du gerade erzählt hast, hätte halt viel mehr auch daraus erfolgen können. Also die Schauspieler machen es größtenteils wirklich, bis auf eine Rolle, mit der ich mich wirklich schwer getan habe, machen es halt wirklich großartig. Und man sieht auch, dass die halt an den Originalorten gedreht haben, weil die Landschaftsaufnahmen, die sind halt auch richtig geil. Mhm. Also das gibt schon sehenswerte Momente in der Serie. Aber was die Story halt betrifft, was die Verfilmung des Buches halt betrifft, wird halt unglaublich viel verschenkt, weil aus meiner Sicht hätten sie dann lieber sagen sollen, okay, wir haben hier dieses Budget, wir drehen das Buch bis zu einem bestimmten Punkt, was halt aus meiner Sicht auch schon funktioniert hätte und wahrscheinlich auch noch erfolgreicher gewesen wäre in der Wahrnehmung und eventuell ja schon noch was dann daraus erfolgt wäre. Ja, also.
Ja, ja, ist auch eben vielleicht wieder doof gelaufen im Timing und eben Pandemie und so, weil das schon spannend, weil zum Zeitpunkt, als ich da eben involviert war, die beiden Regisseure, die so ihre Visionen den Schauspielern vermittelt haben, wie die sich das vorstellen, wie das werden soll. Das klang schon alles sehr cool. Erst recht, weil es war schon auch spannend zu sehen, wie viele der Schauspieler, die wir gecastet haben, das Buch gelesen hatten. Weil es eben ein sehr beliebtes Buch war. Und es war aber auch immer wieder ein Thema, dass es halt auch große Passagen in dem Buch gibt, wo es super wissenschaftlich ist.
Ja, voll.
Also so mit, wo halt ganz viel mit Zahlen und Fakten hantiert wird, was eigentlich so ein bisschen gegen dieses Pop-Literatur-Ding spricht. Aber es war trotzdem sehr erfolgreich. Aber da war es eben auch schon Thema, dass die irgendwie eine Tonalität finden müssen, dass das nicht zu trocken wird und so oder halt zu spezifisch so wissenschaftlich. Ja, spannend. Okay, schade, dass das nicht so richtig geklappt hat. Dann, ich habe halt von, also was ich so aus meinem Umfeld gehört habe, da ging es tatsächlich immer nur um eine Sache, nämlich, also was haben die mit der Perücke von Leonie Benesch gemacht? Die sieht aus wie irgendwas zwischen Pumuckl und Sams. Das ist wirklich bisher alles, was ich darüber gehört habe.
Pumuckl und Sams ist auch schön.
Er spielt das Ding gut. Also mir hat Spaß gemacht.
Das ist eine tolle Schauspielerin, ja. Aber anscheinend hat es dann an der Maske, gab es auch Budgetprobleme, keine Ahnung.
CGI-Maske, daran ist es gescheitert. Okay.
Wo können wir noch sparen?
Ja, ist einfach total schade. Ich habe ja damals auch Der Marsianer gelesen, bevor der Film überhaupt rauskam. Und der ist ja auch teilweise sehr wissenschaftlich fundiert geschrieben, sehr technisch geschrieben. Und das macht einfach Laune, weil man da auch gar nicht mit so viel Vorwissen einsteigen muss, sondern weil es einem ja erläutert wird. Und der Film von Ridley Scott, der ist für mich halt mehr als nur guckbar. Der ist halt, ich fand den sehr unterhaltsam.
Ich auch, fand den super.
Obwohl er ja viel aus dem Buch überhaupt gar nicht aufgreift oder beziehungsweise das, wo es im Buch eigentlich hauptsächlich darum geht, die Reise dann von seiner Station zu der Sonde, der nimmt ja den Hauptteil ein und die lebensbedrohlichen Situationen, das kommt ja im Film gefühlt nur ein Bruchteil dann drin vor, ist der Film halt trotzdem cool. Und ja, der hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr einfach was Besseres.
Das ist halt die Krux, ne? Was streichst du da und wo legst du den Fokus drauf?
Ja. Große Ziele, aber na.
Guess, hattest du denn jemals Interesse, die zu sehen, die Serie?
Nicht wirklich.
Okay.
Ich bin jetzt auch nicht so der übergroße Fan von diesen sogenannten Öko-Thrillern. Habe ich jetzt wenig gesehen, die mich interessiert haben. Ich fand, das war mir, meistens war mir das meistens zu wissenschaftlich und zu theoretisch. Also sind immer wichtige Themen, aber irgendwie.
Also das, was sie damals alles so an Handlungen erzählt haben und auch irgendwie diese 5 Szenen, die ich da vorbereitet hatte, das klang irgendwie schon geil.
Ja, und wie gesagt, es hat halt schon auch eine echt lange Geschichte, was die Filmrechte betrifft. Die lange zwischendurch bei Uma Thurman auch. Also war halt lange Zeit so ein geplantes Hollywood-Ding.
Okay.
Ich weiß da nicht, wie es dazu kam, dass es halt
woanders hinging. Ja, muss ein langer Weg gewesen sein, weil es mittlerweile auch anderer Caster gelistet und so. Also es ist, keine Ahnung, was da passiert.
Ja, zwischendurch waren halt auch mal dann 4 Staffeln mit 32 Folgen geplant.
Oh wow, ja. Okay.
Also 2018 war das sogar noch Thema dann in dieser Länge. Ja, und aus meiner Sicht, das wäre die bessere Entscheidung gewesen. Höchstwahrscheinlich.
Aber eben, das musst du dann auch erstmal finanziert bekommen und so.
Ja, voll.
Tricky.
Ja,
schade.
Ja. Ja.
Gut, dann haben wir Zahlen raus.
Die Zahlen. Die Serie liegt bei IMDb gerade mal bei 4,5 von 10. Metascore gibt's nicht.
5,4 oder nicht? Aber auch nicht gut.
Habe ich 4,5 gesagt?
Ja.
Okay. Ja, sorry.
Weil kein Riesenunterschied.
So kannst du aber nicht als Wissenschaftler irgendwo aufsehen.
Nee, stimmt.
Schon 2 Zahlen verlesen.
Nee, ich bin ja auch Prolet, das ist doch bekannt.
Wie jetzt? Ich dachte Zwerg. Okay.
Gut. Es gibt auch Zwerge mit einem Proleteneinschlag.
Meinst du? Ja, stimmt. Der kann Zwerg an sich ist ja jezornig.
Genau, er ist jezornig. Ist so einer, der in der Kneipe eher randaliert.
Ja, und auch vor allem nach der Serie ist das Risiko hoch, dass ich randaliere, wenn ich mir die mal ein zweites Mal angucken müsste.
Okay.
Die Audience bei Rotten Tomatoes liegt bei 63%. Andere Werte gibt's nicht. Die Letterboxd-Community ist auch gerade mal bei 2,5. Ja, bleibt nur noch meine Bewertung.
Das klingt ja alles nicht so prall.
Nein.
So, Guest darf anfangen. Ich habe eine ungefähre Vorstellung.
Ja, eine ungefähre habe ich auch. Die Frage ist, wie versöhnlich, aber ich sage 4,5.
Ja, ich habe mich auch so in dem Bereich, mit dem Bereich angefreundet.
Könnte ein bisschen nach oben oder nach unten auch noch
rausfahren. Ja, eben. Ich sag auch 4,5.
Soweit liegt er nicht von entfernt. Ich bin bei einer 5 gelandet.
Doch, noch 5. Ah, ja, siehst du, da habe ich hin und her geschwankt. Ah.
Habe ich auch tendiert zu. 5 für den Schwarm.
Alright.
Ja, aber gib mal gerne Bescheid, wenn du die, du wirst die wahrscheinlich trotzdem gucken.
Ja, irgendwann, fandest. Klar. Hm. Irgendwann werde ich die gucken. Aber ich war schon auch bei so ein paar Besetzungen, dachte ich dann auch, als ich es mitbekommen habe, als es dann rauskam, so okay, dann sind sie ein bisschen weg von dem, was wir ursprünglich vorhatten. Mhm. Also weil eben, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel, das ist dann wahrscheinlich die Rolle, die Oliver Masucci schlussendlich spielt. Oder ist er auch ein Deutscher?
Ja, genau.
Ja, die war deutlich älter angelegt, die Rolle.
Ah ja.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, wen wir da alles gecastet haben, aber deutlich ältere Schauspieler. Ja.
Frank Elstner. Wenn nicht schon irgendwelche Moderatoren da besetzen, dann war es der bestimmt.
Peter Bond.
Nein, wir haben wirklich gute Schauspieler gecastet.
Peter Bond.
Das war auch wirklich geil. Also weil, wie gesagt, da so die ganze A-Liga angespielt und echt spannend zu sehen. Also erst recht, weil die halt auch alle nur mit Wasser kochen. Mhm. Wobei, also ich war dann auch wiederum echt erstaunt, wie viele dann auch prinzipiell sagen, nö, Casting, nö, mach ich nicht. Könnt gerne mit mir über die Rolle sprechen, wenn ihr sie mir anbieten wollt, aber nö, Casting, mach ich nicht.
Geil.
Ja, und dann telefoniert man mit den Leuten oder macht eine Videotelefonie, weil sie gerade in ihrem Haus in der Toskana sind und solche Geschichten.
Bist du auch so einer, der sagen würde, nee, Casting?
Nein, natürlich nicht.
Nicht?
Nein, Alter, Casting ist doch, also ist nicht immer schön, aber notwendig, auf jeden Fall. Mhm. Erst recht, wenn es hier um so wissenschaftliches Gedöns geht und dann noch um eine Fremdsprache und so. Das, klar musst du sehen, wie die Leute dann auf Englisch das Ding verpacken. Mhm. Logisch. Alright. So, jetzt Guess.
Coolio. Ja, ich kann ankündigen, fast wäre es ein Film geworden, bei dem ich mich extra wegen Classic Dave an diesen Film gewagt hätte. Weil ab und zu bringt immer Filme aus einer Ecke und da dachte ich so, komm, wenn Dave da ist, dann mache ich das jetzt auch. Aber habe dann darauf verzichtet und habe mir dann etwas anderes angeguckt.
So wichtig bin ich dir also doch nicht.
Nee, so wichtig war es dann doch nicht. Habe mich dann umentschlossen. Und habe gesagt, komm, ich hack auch noch eins meiner 10 Lose ab. Lustigerweise in der gleichen Episode, wie Lee gerade gemacht hat. Und mach einen Supporter glücklich. Und diesmal war es ein ganz anderes, diesmal hat es einen ganz anderen Hintergrund, weil der Supporter, dessen Los ich gepickt habe, manchmal gucke ich ja so und gucke so, okay, auf welchen Film hast du jetzt gerade Bock? Okay, den willst du dir jetzt angucken. In dem Fall war es jetzt wirklich gezielt auf den Supporter, weil der nämlich diesen Monat ganz selbstlos reagiert hat und gesagt hat, er wird diesen Monat kein Losfilm beitragen, weil diese Lostrommel mit so schönen Filmen gefüllt ist, dass er sich freut und dass er einfach mal einen Monat die Füße stillhalten will und nicht diese Lostrommel weiterfüllen und sagt so, da sind andere schöne Filme bei und andere Leute schmeißen da schöne Filme rein. Diesen Monat hält er sich raus, nächsten Monat ist er dann wieder am Start. Deswegen habe ich gesagt, in dem Monat, wo er sich so selbstlos zurückhält, bringe ich seinen Film.
Mann, Mann, Mann.
Und das ist ein Herr, den wahrscheinlich nur Alessandro richtig aussprechen kann. Den darfst du jetzt mal drücken.
Thomas Amesmitsu.
Richtig, den grüßen wir mal ganz herzlich.
Hi.
Wie kann man diesen Namen so butchern?
Thomas Amesmitsu.
Thomas, was?
Thomas Amesmitsu, kennst du nicht?
Thomas Amesmitsu.
Also es ist Mr. Yoshimitsu, ja, für alle, die es noch nicht mal erkannt haben.
Nah dran, Alessandro.
Nachdem wir dreimal diesen Sample gedrückt haben, ist es unfassbar weit entfernt.
Aber ist Mr., der hat doch einen Vornamen. Das ist doch wahrscheinlich dann Thomas.
Ach so, aus dem Mister hat er das Domasame gemacht. Domasame.
Domasame.
Domasame Smitsu.
Spoiler Alert, ich kenne seinen Vornamen, aber er ist nicht Thomas.
Na gut.
Ja. Ah, ja, manche nennen mich auch Tim.
Ja, Mr. Yoshimitsu, du hast es immerhin auf Sampleboard gebracht, auch wenn man dich nicht erkennt. Nicht schlecht.
Okay, cool, hast du seinen Film.
Also Thomas ist der Selbstlose.
Ja, seinen Film habe ich jetzt mir angeguckt, ist aus dem August 22 dieser Monats, dieser Losbeitrag. Und da hat er einen Film reingeschmissen, der bei mir gelandet ist. Und natürlich durfte ich auf das Portfolio von Classic Dave zurückgreifen, der mir irgendwann mal diese Scheibe dann ausgeliehen hat. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Und das ist der Film Frankenhooker aus dem Jahr 1990.
Jawohl.
Mensch.
Geil. Auch eher ein skurriles Filmchen aus deiner Sammlung. Wahrscheinlich ja. ein Film, den nicht jeder in der zu Hause irgendwie haben könnte oder dürfte. Und ist schon lustig, dass er zwischen den ganzen Arthouse- und Oscar-Filmen steht.
Ja, ich bin ja bemüht, ne, die Genrevielfalt walten zu lassen.
Ja, das kann er.
Ja.
Das kann er denn.
Ich habe ihn mir aber tatsächlich auch erst also blind gekauft, auch mal gesehen.
Ach, du hast ihn mal gesehen?
Ja.
Okay, interessant.
Und dann einem befreundeten Pärchen zu deren Hochzeit geschenkt.
Oh, schön.
Als ein Hochzeitsgeschenk.
Das ist ja mal ein schönes Hochzeitsgeschenk.
Ja. Passt das thematisch oder wie ist das?
Ja.
Okay.
Bisschen.
Weiß ich nicht. Was hat sie denn beruflich gemacht? Das wäre jetzt meine erste Frage, wenn du diesen Film zur Hochzeit schenkst.
Hausfrau.
Ja gut, okay. Hier sind andere Damen aus einer anderen... aus einem anderen Fachgebiet eher im Zentrum. Regisseur war Frank Hennenlotter. Der ist in erster Linie bekannt für die Basket Case Trilogie, die eventuell Genre- und Horrorfans kennen durften.
Ja.
Und das Drehbuch hat zusammengeschrieben mit Robert Martin. Der hat neben diesem Film einen einzigen Credit und das auch das Drehbuch für Basket Case 3, für den dritten Teil der Trilogie. Und ja, wenn man den Herrn kennt, dann weiß man ungefähr, was einen hier erwartet. Das ist Genre-Kino und dieser Film hier, Frankenhooker, ist mit 2,5 Millionen Budget tatsächlich Hennenlotters teuerster Film. Lol. Also, und es ist kein Horrorfilm, sondern es ist halt eine Comedy. Oder besser gesagt, es ist eine überdrehte Farce, weil es gab natürlich von der Horror-Ecke gab es so Stimmen, die gesagt haben, wieso ist hier nicht mehr Splatter drin, wieso ist hier nicht mehr Horror drin. Und er hat korrekt formuliert, so von wegen so, ey, guckt euch den Titel an, guckt euch den Film an, wo steht dann drauf, dass das ein Horrorfilm sein soll. Insofern, das ist eine Comedy und nichts anderes. Und so ist es auch. Das ist eine Farce, das ist eine Comedy und das darf man nicht ernst nehmen von der ersten Minute an, was man hier sieht. Also wir sehen nämlich, an der ersten Szene sehen wir so einen Typ, der an einem Küchentisch sitzt und der redet und experimentiert mit einem einäugigen Gehirn in einem Glas. Mhm. Okay, ein Gehirn, hat das ein Auge drauf und er fängt an, links und rechts dieses Gehirn zu pieken, um da verschiedene Reaktionen hervorzurufen. Während draußen eine sehr bunte Gartenparty läuft. Die hübsche Freundin kommt rein und sagt, komm doch raus, gesell dich zu uns und so hin und her. Und er geht dann raus in den Garten zu dem Rest der Familie. Und die Freundin hat dem Vater, Daddy hat nämlich Geburtstag, deswegen auch der Anlass, hat sie ein Geschenk gemacht. Das ist noch, da ist noch eine Decke drüber und sie sagen, mach die Augen zu, Daddy. Und die Überraschung ist groß. Es ist ein automatisierter Rasenmäher mit Fernbedienung. Problem ist bloß, dass die Dame direkt in dieser Schusslinie von diesem Rasenmäher steht und als dann die Fernbedienung betätigt wird und als ausprobiert wird, wie das Ganze funktioniert, wird sie halt in einige Einzelteile zerlegt. So steigt der Film ein.
Großartig.
Und das ist schon super, die Szene danach, weil die Polizei nämlich versucht so, also während die so eine Fernsehreportage bringt, von wegen so, ja, hier Unfall auf einer Gartenparty, siehst halt den Polizisten, wie er versucht, die Körperteile irgendwie zuzuordnen und so immer mit dem Zeigefinger so von links nach rechts versucht, irgendwie was in die richtige Reihenfolge zu bringen, aber es wenig in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und der Freund von ihr, den wir am Anfang gesehen haben, der so rumexperimentiert an dem Gehirn, der hat sich nämlich in all dem Tohuwabohu den Kopf von der Dame gesichert. Und der plant, diese besagte Freundin von ihm wiederzubeleben. Das ist auch schon wieder so. Das ist auch schon wieder ein Moment, wo diesen Film einfach nicht ernst nehmen kann, weil die Mutti kommt rein in sein Zimmer und er sitzt gerade am Tisch und auf dem Tisch ausgebreitet ist halt ein Foto von seiner ehemaligen Freundin, wo halt nur der Kopf drauf ist, also nur ihr Gesicht so Hals abgeschnitten. Und darunter hat er halt skizziert irgendwie so ein Sammelsurium aus Körperteilen und Venen und so eine anatomische Skizze, wo halt direkt oben, wo normalerweise der Kopf anfangen würde, halt das Foto von der Freundin drauf ist. Mhm. Und die Mutti kommt rein und sieht zwar alles, aber sagt halt so, ja, du musst hier mehr raus und so hin und her und du musst mal hier raus aus deiner Bude, du musst endlich diese Trauer hinter dich lassen und so weiter und so fort. Also es ist halt alles sehr, sehr übertrieben und überzeichnet. Und er will sie künstlich zum Leben erwecken. Das ist der Plan. In bester Frankenstein-Manier. Und die Ersatzteile für die besagte Dame, die findet er im Rotlichtbezirk.
Das ergibt Sinn mit dem Titel, ja.
Richtig, das ist der Plan. Und er geht dann zu diesem Rotlichtbezirk und, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie er hieß. Der hat so ein. Ach ja, genau, ich glaube, ich hab's. Ich will jetzt nicht den Namen von dem Zuhälter hier butschern. Wie hieß
Thomas
er?
Thomas Amezmitsu?
Das ist er, genau. Ja, Zorro hieß er. Richtig. Zorro heißt der Zuhälter. Das ist halt so ein Typ, braun gebrannt, Goldkettchen, Bodybuilder, Schnäuzer, weißt du, so typische 80er-Jahre-Frisur, so läuft er halt rum. Mhm. Und von Zorro leiht sich unser Nerd, jetzt muss ich auch mal fragen, jetzt muss ich mal gucken, wie er heißt, Jeffrey hieß er genau, leiht sich Jeffrey dann oder beziehungsweise kauft sich 7 Nachtarbeiterinnen und lädt die halt zu einer Party ein.
7 gleich, ne?
Okay. Ja, 7. Und diese Party eskaliert, weil unter anderem wird da so eine wilde Droge herumgereicht. Und diese wilde Droge hat halt die Auswirkung, dass, wenn man zu viel davon einnimmt, explodieren halt Menschen.
Okay.
Und diese Party eskaliert insofern, dass halt die besagten Nutten auch teilweise in die Luft fliegen, weil die zu viel von diesen Drogen konsumiert haben. Also in die Richtung geht das. Also es ist komplett gaga. Und
kann sich natürlich fragen, wenn er eh eine umbringt, warum nimmt er nicht einfach eine und setzt da den anderen Kopf drauf? Aber gut.
Ja, weil er ja verschiedene Körperteile von verschiedenen Mädchen braucht, um das perfekte Mädchen zu bauen, so wie er sie sich vorstellt oder so wie sie sein soll.
Ach so, okay.
Weißt du? Aha. Hier übrigens ein geiler Hintergrundeffekt, weil Hannelotte hat am Anfang ja ganz normal Schauspielerinnen engagiert, die auch bei der SAG waren, bei der Schauspieler-Gewerkschaft. Und die haben sich aber dagegen geweigert, sich auszuziehen für diese Szene. Mhm. Weil es sind natürlich Nutten. Und du siehst hier, wie die irgendwie, die eine hat so ein Oberteil an, wo die Brüste halt raushängen. Die andere läuft halt oben ohne durch die Gegend. Die andere hat dann Stringtanga. Das heißt, die sind schon sehr freizügig. Aber diese ernsthaften Schauspieler von der SAG, die haben sich geweigert, sich hier auszuziehen.
Frechheit.
Was hat er gemacht? Der ist dann ins Stripclub gegangen. Da irgendwie vor Ort, wo der Film gedreht worden ist. Und hat da mal kurz mal gecastet und hat da so ein paar Damen mitgenommen, die also nicht wirklich Schauspielerinnen sind, aber die ja Bock hatten, da mitzumachen. Und die hatten auch kein Problem mit Freizügigkeit. Und hat die dann da eingesetzt. Also hat das Casting dann letztendlich verlegt und hat dann die ernstzunehmenden Schauspieler dann rausgeschmissen.
Das heißt, schlussendlich war das keine SAG-Produktion mehr.
Ja, da waren noch 2, 3 von denen waren auch noch bei, aber der hat das ein bisschen mehr durchgemischt.
Ja, weil ich glaube, das geht nämlich nicht ohne weiteres. Also es ist zumindest heute so. Von wann ist der Film?
Der ist von 1990. Ich weiß nicht, wie das da war.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, ist halt komplett gaga. Also der Typ stärkt zum Beispiel seinen Denkprozess, wenn er gerade irgendwie am Rumbaldovern ist, was er jetzt als nächstes macht.
Baldovern, Alter, sehr schön.
Ja, dadurch, er stärkt seinen Denkprozess damit, indem er sich eine Bohrmaschine halt so in die Schläfe halt reinbohrt oder irgendwo hinten in den Kopf, aha, um einen bestimmten Punkt zu treffen, damit sein Denkprozess ein bisschen beschleunigt wird. Also,
Mensch, das ist ja Aronofsky hier.
Ist wirklich crazy. Also,
Pi und so.
Ist komplett gaga und das ist schon ein Trash-Film. Man kann das unter den Trash-Sektor packen. Die Effekte sind handgemacht, was ich immer mag, aber halt auch zum Teil sehr mäßig und billig. Also gerade diese explodierenden Noten, du siehst halt in einem Moment ist es halt die fleischgewordene Schauspielerin, mhm, und dann siehst du halt kurz den Schnitt, mhm, wo halt irgendwie so eine Puppe, so eine Schaufensterpuppe halt eingesetzt, ja, worden ist, okay, und die fliegt dann halt in die Luft, ja, weißt du, wo du, ja, siehst, klar, okay, das war dann der Schnitt zur Puppe, ist halt nicht besonders elegant gelöst, mhm, aber auf der anderen Seite ist das auch recht charmant und aber dieser Schnitt zu den Puppen ist natürlich relativ gaga.
Aber ist das nicht auch irgendwie lustig dann?
Irgendwie ist es auch lustig. Aber es ist auch nicht wirklich gut. Aber es ist trotzdem irgendwie spaßig. Also es ist so einer von diesen Partyfilmen, die man halt, ja, was soll ich dir sagen? Das ist halt einer von den Partyfilmen, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt ein geiler Film. Aber man hat hier schon irgendwie Fun.
Can you dig it?
Genau. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er Warriors Konkurrenz machen würde, aber
ja,
in die Richtung geht das. Also wenn man so einen Hang zu Trashfilmen mag und wenn man Basket Case kennt und so, dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Das ist definitiv so das Fahrwasser von Reanimator.
Mm, stimmt.
Weil ja, der ist ja auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Das Schauspiel ist ja auch sehr theatralisch und ja, so.
Inhaltlich auch.
Inhaltlich.
Voll vergleichbar.
Aber ist nicht die Liga.
Ja.
Also ist definitiv nicht die Liga, weil Reanimator ist noch auf jeden Fall ein geilerer Film. Wobei man sagen muss, also Frankenhooker selbst, das heißt diese zusammengebaute Frankenstein-Figur aus mehreren Prostituierten, die dann natürlich den Kopf von seiner Freundin trägt und die dann wieder zum Einsatz kommt, die kommt tatsächlich erst im letzten Drittel zum Einsatz. Und die hatte auf der Anfang, auf der Party, das sah auch so billig aus, war die halt noch ein bisschen chubby. Und da war auch natürlich so das Partythema mit ihren Freundinnen, was sie denn gerade für Diät macht, dass sie ja schon alles ausprobiert hat. Aber die mag halt Brezeln so gerne und isst halt den ganzen Tag Brezeln und die gehen halt so ein bisschen auf die Figur. Da haben sie die mit Fettpolstern so ein bisschen ausgepolstert. Damit nämlich am Ende, wenn man die zusammenbaut aus verschiedenen Einzelteilen, das ist dann natürlich ihr richtiger Body. Die ist natürlich viel schlanker, mhm, aber es sieht natürlich aus, als wäre das nicht ihr Arm und nicht ihr Bein, weil sie ja eine ganz andere Statur, eine ganz andere Figur hatte. Also auch ein bisschen bisschen Billo. Also am Anfang hatte die Fettpolster getragen auf der Party. Mhm. Später war es dann ihr eigener Buddy. Und die macht das auch gut. Also hier Patty Mullen, die Elizabeth spielt. Mhm. Also voll übertrieben. Die verzieht dann auch immer das Gesicht so, weißt du, und bewegt sich dann immer total ruckartig und zieht dann die Lippen hoch, weil die sich halt nicht so richtig anatomisch irgendwie kontrollieren kann. Aber es hat drüber. Und die hatten irgendwie alle Spaß an dem Film. Das sieht man ihm, glaube ich, an. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich genauso wie du. Wenn man sich auf dieses schon extrem Trashige darauf einlassen kann,
voll, ja,
dann bekommt man da schon einen sehr unterhaltsamen Film geboten, der auch Spaß macht.
Ja, und das Finale ist dann wiederum komplett over the top, Alter. Die letzten 15 Minuten, was da abgeht und die Practical Effects, die da wiederum aufgefahren werden, ohne jetzt zu verraten, was es ist, die fand ich schon wieder richtig geil. Mm. Das ist dann schon wieder 80s, 90s Horror vom Feinsten, was Practical Effects angeht. Also da haben sie dann einiges aufgefahren, wo ich gesagt habe, da sind die Puppen von davor schon wieder getoppt worden durch echt eine sehr wilde, geile Szenerie, die ich jetzt nicht erläutern will, was es genau ist.
Verwirrend.
Ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil der hat schon, irgendwie macht er schon Spaß, aber irgendwie ist der auch nicht so richtig geil. Mhm. Das ist jetzt auch kein Mega-Film, wo ich jetzt sagen würde, ist jetzt ein geiler Film. Da bin ich nicht, aber trotzdem kann man hier eine Menge Spaß haben und irgendwie ist es auch kurzweilig mit seinen 85 Minuten. Aber man darf ihn zu keiner Sekunde ernst nehmen, ansonsten hat man hier keinen Spaß. Mhm. Sondern man muss das Ganze so ein bisschen als Traumaschmieden-Film sehen, nämlich vorher Traumaschmiede ist.
Damit kannst du dann gut vergleichen, ne?
Also gerade, genau.
Toxic Avengers
und so, genau. Das ist aus der Baustelle, aber ist einer, der weder an Reanimator noch an Toxic Avenger rankommt. Sondern
ja, aber bei Toxic Avenger warst du doch jetzt auch nicht über alle Maße begeistert, oder?
Was? Da war ich über 8 oder so. Das waren dann 9 sogar.
Echt?
Ja, ja. Das war, also irgendwas zwischen 8 und 9 war ich da, den fand ich richtig geil.
Ah, oh, okay.
Da hatte ich mega Spaß. Reanimator war eine 8. Und da kommt Frankenhooker halt nicht ran, aber es ist trotzdem so, in dem Fahrwasser kann ich schon mit den Filmen was anfangen, was der damaligen zeigt, erst recht, weil ich ein Fan von Practical Effects bin und die durchaus mag. Auch null Hit damals, hat ein Einspiel von 200.000, habe ich hier gefunden. Also,
na, irgendwie will ich das sehen.
Ist echt ein Witz. Ja, könnte wieder einer von den Filmen sein, wo du Spaß dran hast. Also du hast ja auch hier öfter mal hier diesen Velociraptor und wie sie alle hießen. So.
Ja.
Das sind ja schon Filme, wo du ab und zu mal die ja schon irgendwie deinen Nerv getroffen haben, weil du ja da schon Comedy-Gen hast, dass man das feiert. Aber es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn der eine oder andere den albern findet. Oder einer, der sich den anguckt und sagt, so, was ist denn das für ein Schrott?
Mhm.
Also,
ja, klar.
Verstehe. Kann ich nachvollziehen.
Okay.
Insofern, Frankenhooker, ja, das wäre mein Fazit.
Alright.
Ja, Steven J. Schneider hat doch auch abseits seiner 1001 Dinger dann noch für bestimmte Genre auch nochmal so 101 Filme, die man gesehen haben sollte.
Ach so?
Und in einem von denen, ich glaube, das ist Kult-Movies, ist der, glaube ich, auch mitgelistet.
Ah ja.
Ja. Also hat schon auch eine gewisse Fanbase. Der
ja, glaube ich. Aber ist sicher, also zu Leuten, wo ich die Vorbilder gerade genannt habe, wenn man die beiden kennt, so von Genre-Fans, dann wird das keiner von denen sein, die sagen, der ist genauso gut oder er ist besser als Reanimator.
Lustigerweise sind ja genau die beiden, also Toxic Avenger und Reanimator bei 1001 drin.
Ach, die sind, ach ja, okay, die sind
drin. Deswegen hat Frankenhooker dann nur zu den
101
Kult-Movies-Sketch.
Okay.
Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Also für Genre-Fans gerne oder um jetzt, wenn ihr jetzt einen Partyfilm zum Berieseln sucht, der komplett gaga ist, dann guckt euch Frankenhooker an. Ich meine, der Name sagt ja schon alles.
Mhm. Ja, eben.
Wobei es ein bisschen, also die Story von Frankenstein, Alter, wie oft die schon verwurstelt wurde. Und jetzt kommt Del Toro wieder mit einer neuen Version und so. Das ist jetzt wirklich eine Geschichte, Alter. Die hat man in der einen oder anderen Form schon millionenfach gesehen.
Mit diesen
von Tim Burton über die normalen Frankenstein-Verfilmungen bis irgendwelche Story-Verläufe in verschiedene Filme, wo diese Frankenstein-Thematik halt eingebaut worden ist. Und das ist einer davon. Also unzählig. Das kommt auch noch dazu. Ist natürlich ein bisschen ermüdend. Ja, aber wie gesagt, 85 Minuten, schnell vorbei und relativ kurzweilig und irgendwie ganz witzig und trashy, aber kein Meisterwerk.
Mhm.
Gut, Punkte. IMDb 6,2, hat kein Metascore, Rotten Tomatoes 5,1, 3,4 gibt es vom Publikum und Letterboxd ist hier bei einer 3,5.
Mhm.
Jetzt hier.
Ich sag 6,5.
Ich sag, es ist bei einer 7.
Eine 6 ist es geworden.
Oh, Backe. Ja.
Glatte 6. Oh, Backe. Ja.
Okay.
Jetzt haben wir noch einen.
Jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
Stimmt.
Jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film und das gleichzeitig eine Premiere. Weil wir haben einen nagelneuen Supporter im feine Pinkel-Paket, ja, bei den ganz Reichen, bei den ganz Wohlhabenden, die uns Auftragsfilme bestimmen können. Und das ist unser Kumpel Mr. Pink von Mr. Pink Movie Sample Army, den schon der ein oder andere bei YouTube fleißig am Kommentieren gesehen hat. Der ist jetzt offizieller Banausen-Supporter geworden. Und vielleicht können wir da mal erwähnen, dass der einen sehr interessanten Ansatz gewählt hat.
Ja. Finden wir ja cool. Also wir sind ja eh auch ein bisschen musikaffin.
Ja, voll.
Ich, was Samples angeht, sowieso. Und er kombiniert das so ein bisschen.
Genau. Also er feiert halt so Samples und hat eine eigene Excel-Tabelle angelegt, wo er halt so Samples aus Filmen und so, wo er die führt, wo was irgendwie benutzt worden ist, in welchem Song, in welcher Musikart und so, und ist da immer sehr, sehr gut unterwegs. Und da wir alle drei aus der Hip-Hop-Ecke kommen, ist das, glaube ich, ein cooler Anlass, dass wir seinen ersten Film besprechen. Er freut sich auch schon tierisch drauf.
Naja, wobei das sich bei ihm musikalisch ja in einer anderen Ecke bewegt.
Mhm. Genau, also sein Ansatz ist, dass er uns halt nur Auftragsfilme nennt, die halt von deutschen oder englischen Hip-Hop- oder Punk-Bands halt gesampelt worden sind. Das ist der Ansatz. Mhm. Und als feiner Supporter im höchsten Paket gehen wir auch gerne auf Sonderwünsche ein und er hätte natürlich auch gerne, dass wir über diesen besagten Song mal ein paar Worte verlieren, dass wir uns den vorher anhören, wo der Film halt gesampelt worden ist, und das haben wir natürlich brav gemacht. Und wer noch darüber so ein paar Worte verlieren, ist ganz interessant. Bei den Losfilmen wiederum, da steuert er uns halt grundsätzlich Filme bei, wo Bela B. mitgespielt hat.
Ach, lustig.
Und da hattest
Operation
du ja,
Dance Sensation.
Richtig, den hätte er auf jeden Fall auf der Liste gehabt. Operation Dance Sensation, dann hat er gesehen, den haben wir schon gehabt. Mhm. Aber in die Richtung geht das, und da hat er auch von vornherein gesagt, da können halt mal richtige B-Movie-Gurken dabei sind, weil der hat ja nicht nur einen geilen Film mitgespielt. Aber wie sagt er so schön, das, was Will Ferrell für ihn ist, für Lee ist, ist halt für ihn
Bela B.
Bela B. Insofern, da kommt einiges in den Lostopf, und was die Auftragsfilme angeht, da geht's halt querbeet eigentlich nur um die Original-Ursprünge der Samples. Und
ja, geil.
Ja, sehr interessanter Ansatz.
Voll.
Ist super interessant. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, ist, ob er bei den Auftragsfilmen, ob dann in irgendeiner Hinsicht nach Qualität geht. Also ob das Filme sind, die er selber auch alle gut findet, weißt du, oder ob da auch Samples bei sein können aus Filmen, wo er selber sagt, kennt er nicht oder findet der Film ist eigentlich scheiße. Da kannst du uns ja mal aufklären. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das grundsätzlich Filme sind, die du auch selber magst.
Ja, stimmt. Das wäre natürlich interessant zu wissen, ja.
Das wissen wir jetzt nicht. Aber ja, dann kommen wir doch erstmal zu dem Song, würde ich sagen. Mhm. Und das ist von einer Band, die heißt Die Wohlstandskinder. Und der Song heißt Das Grau unserer Zeit, den wir uns gemeinsam hier angehört haben.
Ja. Wie würdest du das musikalisch einordnen?
Das ist Ska.
Schon, ne?
Ja, das ist deutscher Ska. Und ich weiß nicht, wie ihr zu Ska steht. Ich mag ja die Mucke grundsätzlich. Ja. Ich finde, das ist irgendwie coole Partymucke, wobei ich natürlich mehr Fan bin von dem englischsprachigen Ska, sowas wie The Specials natürlich oder jetzt so die jüngere Geschichte hier, Rancid aus Kalifornien, die mag ich zum Beispiel gerne. Aber hier, die Ärzte haben ja mit hier ein Song namens Schunder, und so haben sie auch schon ab und zu mal so ein Song in der Ska-Richtung rausgebracht, wo wir gerade bei Bela B. und Co. sind. Mhm. Aber von der Band hier habe ich vorher noch nichts gehört.
Nee. Ich auch nicht.
Wie fandet ihr den Song?
Cool.
Ja.
Schon, oder?
Dreigängig.
Ja?
Wie du schon meintest, so. Kann dazu der Mucke auf jeden Fall tanzen.
Man kann sich schon vorstellen, dass die Leute ein bisschen
schön Moshpit
abgehen. Genau, schöne Moshpit da besoffen ein bisschen durch die Gegend springen.
Ja, Mann.
Also da gibt es wesentlich, wenn er jetzt gesagt hätte, er sampled uns die ganze Zeit irgendwelche Techno-Songs aus den 90ern, wären wir, glaube ich, nicht ganz so euphorisch dabei gewesen, aber mit Ska können wir gut leben und mit Punk auch, insofern. Ich kenne die Band nicht.
Also du, wenn das einer Bock drauf hat, dann hören wir uns natürlich auch den einen oder anderen Techno-Song an.
Würden wir auch machen, ja, aber
jetzt wird nach Jens
Wagner
aus der Show gehalten, wo die jemand gespielt hat.
Ja gut, ich glaube, die Filmografie ist überschaubar, ne?
Bestimmt, ja. Ja, ich kenne die Band nicht, also hat natürlich ein bisschen was von so einer Schülerband, weißt du, weil irgendwie der Gesang ist jetzt nicht so überkrass, so, weißt du, wo es jetzt so eine, die jetzt so mega weltberühmt geworden sind, weißt du, so eine deutschsprachige Band, so wie die Ärzte zum Beispiel oder andere Bands, aber irgendwie schon ganz sympathisch, ist ein ganz, ganz cooler Song.
Und direkt, weißt du, von wann der ist?
Ja, 90er, glaube ich, war das.
Okay.
Ja, 97, irgendwie in den Dreh. Irgendwas in der Richtung war das, habe ich hier gelesen. Mhm. Und den Sample aus dem Film? Ja, 97er Album. Pop Sam Punk.
Ja, da haben das Sample ist natürlich deutschsprachig. Also die haben die deutsche Synchro gesampelt.
Haben aber wir wahrscheinlich dann alle drei nicht 1:1 gesehen, oder? Weil du hast ja auch, wir haben alle die englische Fassung gesehen von den Filmspielern. Genau. Mhm. Aber wir haben das Sample parat.
Ja, hier.
Es ist eine furchtbare Welt, Heißler. Eine stinkende, miserable, von Gott verlassene Welt.
Mhm. Bisschen ungewöhnlich für so ein Sample, dass man so einen Eigennamen drin hat, oder? Weil dadurch ist es ja nicht mehr ganz so neutral gehalten, wie man immer versucht, so im Hip-Hop oder so zu benutzen. Sofern da irgendwie so ein Eigenname drin ist, ist es ja schon so ein bisschen im Kontext.
Ja.
Ja.
Ja, aber das wird zu Beginn des Songs kurz eingespielt und dann geht's auch schon derbe los.
So sieht's aus. Da geht der Song los. Und ja, die Songs werden wir jetzt nicht samplen, weil dann laufen wir Gefahr, dass wir hier ganz schnell...
Ja, kriegen wir dauernd Markierung und ja.
Markiert und geclaimed und irgendwo gesperrt werden. Insofern wird sich das auf die normalen Samples beschränken, damit wir da keinen Stress haben. Aber wir können natürlich trotzdem darüber reden und jetzt können wir zum Film überleiten, oder?
Mhm. Also ich meine, müssen wir irgendwie thematisieren. Es ist hier, glaube ich, recht offensichtlich, warum dieses Sample für den Song verwendet wurde. Ich meine, es belegt halt so ein bisschen dieses Düstere, was ja auch... Mhm. Oder ja, das ist nicht Weltuntergangsstimmung, aber wie war der Titel des Songs? Der beschreibt es ja, glaube ich, auch schon ganz gut.
Der Titel heißt Das Grau unserer Zeit.
Ja, eben. Mhm.
Ja.
So.
Das würde auch auf den Film als Untertitel passen, auf dem Poster.
Eben.
Das Tagline.
Ja, deswegen passt das natürlich recht gut. Ja, das siebte Kreuz, The Seventh Cross, im Original, aus dem Jahr 1944.
Ja.
Nicht gerade ein aktuelles Ding.
Nee.
Nee, und auch ein sehr bekannter Regisseur, Fred Zinnemann, der schon 12 Uhr mittags inszeniert hat und verdammt in alle Ewigkeit und definitiv Hollywood-Geschichte geschrieben hat.
Na, Mann.
Ja. Österreicher im Ursprung.
Ja.
Ja.
Geschrieben haben das Helen Deutsch, basierend auf einem Roman von Anna Segers. Mhm. Transit ist auch auf einem Roman von ihr basierend, ne?
Ah, ja.
Der Petzold-Film, ja.
Ja, von Lilly habe ich auch schon gehört. Da hat sie auch das Drehbuch geschrieben oder das Tal der Puppen.
Nein, das vielleicht... war eben wiederum Helen Deutsch.
Ach so, du meinst jetzt Anna Segers.
Ja, genau.
Okay.
Die Romane von ihr, da war eben auch Transit einer davon, der verfilmt wurde. Mhm. Aber ja, Helen Deutsch, genau, Lilly, könnte man gehört haben. Also schon auf dem Papier auch erstmal relativ große Namen, ne?
Ja, muss zugeben, hätte ich jetzt nicht abrufen können, was für ein Film das sein soll und wo der her ist, aber inklusive Oscar-Rennen und so, hätte man davon schon mal gehört haben.
Mhm.
Können. Mhm. Wie ging es dir, Dave, als Sammler?
Ja, bin ja großer Fred Zinnemann-Fan, habe schon echt ein paar Dinger von ihm gesehen, habe, glaube ich, 13 Filme von ihm in meiner Sammlung. Den kannte ich noch nicht, den gibt es leider auch nur, ich habe jetzt schon 2 Jahre nicht mehr geguckt, über diese Archive Collection.
Habe ich gesehen,
die,
ja.
Die Warner ja in den USA so ein bisschen Abruf auf Demand betreibt und dann DVD presst. Deswegen wäre es ja nur mit dem Import verbunden und da gibt es erstmal noch ein bisschen anderes Zeug auf meiner Wunschliste. Aber ist auf meiner Wunschliste gewesen.
Kommt jetzt eine deutsche Version raus. Also im Juli.
Gut zu wissen.
Ich im Juli, glaube ich, ist jetzt wieder, aber nur auf DVD.
Sehr schön. Ja, gut.
Eine Neuauflage.
Reicht ja auch. Ist ja ein Schwarz-Weiß-Film.
Ja.
Geht schon.
Ja, wobei ich finde, bei manchen Bildern hier, da könnte so eine restaurierte Fassung schon auch echt geil aussehen.
Mhm.
Das stimmt.
Ja.
So.
So, Dave, ich finde, als Gast müsstest du erzählen, was hier geht.
Oh Gott, genau. Nee, bitte nicht. Ihr habt den. Nee, macht ihr mal bitte.
Bitte nicht.
Guess, willst du das machen?
Eigentlich bist du ja der Experte für Zweiter Weltkriegsszenarien und für.
Bitte was?
Für Elend. Das haben wir doch schon festgestellt. Ihr seid die Fälscher. Haben wir jetzt eigentlich darauf geeinigt, dass du mal die Zusammenfassung machst bei allen Zweiten Weltkriegsfilmen. Deswegen weiß ich nicht, warum ich das jetzt mache.
Warum denn seit den Fälschern? Really?
Ja. Yeah.
Was war denn ausgerechnet da?
Na, da hast du den Titel gekriegt. Der Zweite Weltkriegs- und KZ-Experte. Lee Richter.
Okay.
Aber wir haben ja wieder hier, wir sind wieder in dem Szenario.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, schon auch insofern spannend, weil dieser Film halt eben noch zu Kriegszeiten entstanden ist und auch den Krieg als eine der wenigen eben auch den Krieg thematisiert. Weil sonst war da immer so ein bisschen Eskapismus das Programm.
Ja.
Und hier geht's um den Krieg.
Interessanterweise habe ich ja übermorgen in der Supporter-Episode einen Film namens Die besten Jahre unseres Lebens.
Mhm. Passt auch da rein?
Da habe ich das gleich erwähnt, weil der ist 1946 rausgekommen. Und noch relativ frisch behandelt er da auch die Wunden des Krieges und die Negativseiten.
Ja. Und hier sind wir jetzt in der Handlung noch vorm Krieg, aber im Herbst 36 schon an einem Punkt, wo es einige Konzentrationslager gibt. Und hier geht es um ein fiktives in Westhofen. Und da werden die meisten Aufständischen aus der nahen Umgebung halt hingeliefert. Und der Film steigt mit einem Ausbruch ein aus eben diesem Konzentrationslager. Und es geht um einen Haufen Häftlinge. Das sind eben 7 Leute. Mhm. Und der Anführer der Truppe ist Ernst Wallau. Und der leitet auch das Voice-Over im Film. Das hat auf mich zumindest zu Beginn so ein bisschen à la Sunset Boulevard gewirkt, weil wir hier von der Figur, die uns die Geschichte erzählt, wissen, dass sie tot ist zu Beginn des Films. Mhm. Und trotzdem erzählt er uns die Handlung, also auch weit eben über den Punkt, den er noch miterlebt hat, hinaus. Das fand ich im weiteren Verlauf wiederum so ein bisschen befremdlich dann. Aber ja, wie auch immer, so ist es. Ernst Wallau erzählt uns also hier die Geschichte. Und im Fokus steht aber einer aus der Truppe, das ist George Heisler. Seinen Weg verfolgen wir dann im weiteren Verlauf. Kurz davor geht es aber noch drum, wie der Rest der Truppe geschnappt wird. Und George kommt dann aber in seiner Heimatstadt Mainz irgendwann an und wird dort dann untergebracht von Freunden, alten Freunden und eben auch neuen Leuten, die er kennenlernt. Mhm. Und das siebte Kreuz deswegen, weil dieser sadistische Typ vom KZ natürlich die Bäume vorm KZ zu kreuzen hat, um zu funktionieren lassen. Und da werden halt nach und nach die Leute rangepinnt, die eben wieder eingefangen werden. Mhm. Und das siebte Kreuz ist natürlich für unseren George Heisler bestimmt. Deswegen heißt dieser Film so. Und was muss man dann noch erzählen? Dass in Mainz eben von vielen Leuten Unterstützung bekommt. Und natürlich ist diese Gefahr, geschnappt zu werden, omnipräsent, weil wir erfahren durch Radio und Presse, dass das Kopfgeld auf ihn und seine Truppe immer höher wird.
Ja, steigbereitlich gesucht.
Ja.
Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein Film um Hoffnung und Nächstenliebe und...
Ja, wen kann man trauen? Natürlich das.
Ja.
Also dazu muss man sagen, er ist auch sehr leicht zu erkennen, weil er nämlich relativ früh in seiner Flucht über den Zaun klettert, wo halt oben diese Mauer mit Scheiben drapiert ist, damit da keiner rüberklettert, und verletzt sich so seine Hand. Mhm. Und das checken die Nazis natürlich und geben dann bekannt, dass er mit einer verletzten Hand unterwegs ist. Na, insofern muss er die Hand auch immer verstecken.
In seinem Trenchcoat.
Genau, im Trenchcoat, und ist dann immer relativ leicht zu identifizieren, sofern seine Hand, verbundene Hand zu sehen ist.
Na. Ja.
Genau, da geben sie zwischendurch auch mal eine ziemlich genaue Beschreibung aus, wie er rumläuft mit grauem Hut, beigefarbener Jacke und so weiter, und er da eben auf einer Parkbank sitzt in der Öffentlichkeit. Mhm. Ja,
das wird immer sehr schnell geupdatet, finde ich schon auch, aber ich glaube, erwähnenswert ist noch, dass dann mindestens im letzten Drittel eine Figur recht präsent ist. Das ist ein alter guter Freund von ihm, Paul Roeder, der Paule. Der hilft ihm dann. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Figur.
Ja.
Auch der Schauspieler und so weiter, alles, was da dran hängt. Also er und seine Frau, die spielen dann im letzten Drittel eine große Rolle.
Mhm. Ja, gespielt von Hume Cronin und Jessica Tandy, die Liesel Roeder spielt.
Ja.
Ja, beide für mich echt im hohen Alter.
Ja.
Eher präsent.
Absolut.
Und
Real-Life-Ehepaar übrigens. Ne? Ja. Das fand ich schon ganz cool. Und ich meine, gerade sie als Miss Daisy haben wir dann später auch Oscar prämiert und so. Er hier Oscar nominiert als einziger.
Und den kennt man später aus Cocoon und Wunder der 8. Straße.
Ja, und ich hatte den ja hier auch bei 12 Angry Men, war er noch einer der
Geschworenen.
Also bei dieser Fernsehverfilmung.
Achso.
Ja, bei der späteren.
Stimmt.
Oder er war ja in der Originalen auch dabei, ne? War das nicht so, dass er der Einzige war, der...
Das war der Einzige, der dabei war, richtig.
Irgendwie sowas war das doch.
Ich erinnere mich.
Ja.
Ja, cool.
Ja, Spencer Tracy natürlich auch einer der ganz Großen.
Mhm. Ja.
Ohne Frage.
Und im letzten Drittel in der letzten halben Stunde kriegt der noch so einen Love Interest, wie ich finde, völlig unnötigerweise. Aber das ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet. Und
irgendwie.
Ja.
Ja, das ist eine Schwedin namens Signe Hasso.
Naja, Es gibt ja eine kleine.
Ja, genau.
Es gibt ja in dieser Szene so einen kleinen Zwiespalt als Zuschauer, wo du dich fragst, ist das wirklich ein Love Interest oder nicht? Insofern fand ich das jetzt nicht dumm.
Ach so. Das ist auch vertretbar.
Okay.
Weil das ist eben, das fällt ja unter dieses von wegen so, wem kannst du trauen, wem kannst, darfst du trauen? Er ist ja schon auf der Flucht. Und ich finde schon interessant, weil diese Gefahr wird ja spürbar dadurch, dass die Einschüsse halt immer links und rechts von ihm wahrzunehmen sind, weil Leute halt direkt in seiner Umgebung irgendwie gefangen worden sind, einer von diesen sieben, und die dann an diesem Kreuz landen. Und du siehst auch, also die, der Film blendet ja dann immer wieder zurück in dieses KZ, wo du siehst, der eine ist schon abtransportiert worden, weil der ist schon längst gestorben, der andere hängt da halb tot dran und so. Und diese Bäume werden immer mehr, weißt du, diese Kreuze, die da befüllt werden. Und das ist schon an sich, also so von der Beklemmung und von der Gefahr, ist das schon so ganz gut dargestellt worden, dieses neblige Schwarz-Weiß-Bild und so. Und
ja, es war so eine interessante Mischung, fand ich. Ne? Es ist ja nicht nur dieses Kriegsdrama oder halt Vorkriegsdrama. Die Folgen hat viel für mich auch von einem Film Noir, was ja zu der Zeit auch Hochphase für diese Genre war.
Ja, durch das Voice-Over natürlich.
Von ja, voll. Ja.
Ja, hast du recht.
Ja, ich fand den sehr atmosphärisch.
Fand ihn atmosphärisch. Mhm. Da bin ich auch. Was ich so ein bisschen kritisieren würde, ist, der ist halt vom Schauspiel nicht sonderlich subtil.
Ja, das stimmt.
Also, weißt du,
die Mimik von Spencer Tracy, ja, die kannst du bei einem, wie heißt der Vater der Braut zum Beispiel, so gut bringen.
Ey, der hat so gute Rollen gemacht und sehr subtil, aber hier ist so ein, teilweise, weißt du, du hörst halt diese Durchsagen so von wegen, dass irgendwo in der Nähe befindet sich der Gesuchte. Und dann halt so Spencer Tracy, wie er halt so verängstigt zur Seite guckt und so, weißt du, also ist schon alles sehr, sehr over. Man kann zwar sagen, das ist alte Hollywood, wir sind in den 40er Jahren, aber es gab schon Filme damals, die ein bisschen anders gespielt worden sind von den Schauspielern und das ist schon hier.
Ja, ich finde
schon hier ein bisschen. Aber fandst du alle drüber? Oder?
Nee, nicht alle. Spencer. Also speziell definitiv Spencer Tracy als zentrale Rolle, der einer der größten Schauspieler der Hollywood-Geschichte ist, aber da hat er ein bisschen.
Echt? So siehst du den?
Ja, ja, also nicht jetzt ich, sondern allgemein.
Für mich war der nie einer der größten Schauspieler.
Okay, krass.
Ich fand, es gab Rollen, wo der super funktioniert hat, aber jetzt mal so rein von dem, was ich dem zugetraut habe, schauspielerisch, war der für mich nie einer der größten.
Mhm. Ja, okay.
Ich hielt den immer für beschränkt.
Das ist dann subjektiv, aber wenn du so Listen hörst von den 50 besten Schauspielern der Welt, dann taucht da Richard Burton auf, da taucht halt Spencer Tracy, taucht da auch immer auf, Brando natürlich und diese ganzen alten, so von den alten Klassikern.
Ja, eben, aber für mich ist der nicht in der Liga mit den anderen.
Okay.
Ja, ich fand auch die Situation, wo er dann eben auf Hume Cronin trifft, da hat man schon auch echt einen Klassenunterschied, finde ich, gemerkt in der Schauspielerei.
Ja, also ich meine, ich finde es halt auch nicht clever gelöst, weil es wird erzählt, dass der Typ eine ganze Weile im KZ war und kommt raus und sieht aber halt aus wie Spencer Tracy. Also weißt du, weil da muss man sich halt, mal ganz ehrlich, Alter, wenn Daniel Day-Lewis diese Rolle gespielt hätte, ey, du weißt aber, dass der irgendwie mit 40 Kilo da in der ersten Szene zu sehen gewesen wäre. Also weißt du, so, und klar, man ist noch eine Range, du musst es jetzt nicht voll Method angehen, aber dann, keine Ahnung, rasier dir halt die Haare ab oder weiß der Fuchs, aber also so, dass der sieht halt aus wie das blühende Leben irgendwie.
Ja, der sieht aus wie ein normaler Zivilist, ja, das stimmt, ja.
Kommt da raus und du siehst dem halt nicht an, dass der gerade in Gefangenschaft war und.
Ja.
Und dann, was ich aber so absurd finde, ist, dass uns das Voice-Over das aber weiß machen will, dass er jetzt total gebeutelt ist von den Strapazen im KZ, ausgehungert, ausgemergelt, weißt du, so gezeichnet von der hässlichen Zeit.
Nach Abschluss der Dreharbeiten kam die Idee mit dem Voice-Over.
Ey, wirklich, und ach so, ja, genau, wir müssen das Ding irgendwie überzeugender gestalten. Ja, weil, und dann siehst du aber Spencer Tracy, wie er halt bedeutungsschwanger ins Nichts guckt und das Voice-Over erzählt uns, wie wir den gerade wahrnehmen sollen. Und das ging mir aber nicht so. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, wo ist denn das, was mir hier erzählt wird? Ich sehe es nicht.
Okay.
Wie ging dir das?
Also das Voice-Over fand ich eher störend. Ich fand, gerade damals so, was die Film-Noir-Geschichte angeht, rund um Humphrey Bogart und Co. und diese Philip-Marlowe-Filme und so, waren natürlich großartig und waren die Godfather auf den Voice-Overs. Und ich hatte eine jüngere Geschichte, ich habe über Last Man Standing neulich geredet, ich hatte White Lightning und so. Und da habe ich Voice-Overs erwähnt, die ich halt mega finde. Die halt wirklich hervorzuheben waren, weil das für mich positive Beispiele waren. Hier hat es mich gestört.
Ah, ja.
Das war halt die Kombination von dem Voice-Over, was ich schon ein bisschen, wie du gerade sagst, haben die halt Sachen suggeriert, die du selber nicht siehst. Und B, ist dann das Voice-Over so durch die Mimik von Spencer Tracy dann nochmal unterstrichen worden, was ich dann zu viel fand. Mhm. Das war einfach too much.
Und vor allem, warum ist es diese Figur, die uns das Voice-Over bringt? Also was hat das dramaturgisch
das hat so
für einen Sinn?
Das ist ein künstlerischer Kniff, ja. Von Fred Sinema.
Ja, aber wie kann man das interpretieren? Wo ist die Rechtfertigung, dass er das ist? Ja,
er ist das siebte Kreuz.
Also weißt du, weil bei, nee, eben nicht. Also George Heisler ist das siebte Kreuz.
Ach so, jetzt verstehe ich.
Warum?
Okay,
ja. Ernst Wallau ist ja die Figur, die uns das erzählt.
Ja, stimmt, Wallau erzählt die Geschichte.
Warum er? Mhm. Also weil er ist ja, kommt ja da, ist ja einer der ersten Kreuze.
Ja gut, stimmt. Dave, warum er?
Er wird ja etabliert
als erster Zeit.
Ja, nee, ja, klar. Das Bedrohungsszenario fängt bei ihm ja quasi an. Mhm. Er steht ja auch für die Loyalität in diesem Gesamtkomplex der Nazis, weil er eben ja niemanden verraten hatte aus dem Kreis. Mhm. Er wurde ja umgebracht, ohne jemanden zu verraten. Mhm. Deswegen, ja, so habe ich es für mich halt nachvollzogen. Mich hat das Voice-Over halt nicht, ich fand es eher eigentlich ganz cool, weil ich das schon eine Weile nicht mehr wahrgenommen hatte.
Also ich mag
und ich die Stimme halt auch irgendwie mochte.
Ja, ich finde ja Voice-Overs, ich bin ja keiner, der das jetzt kategorisch ablehnt, so wie andere, die sagen, so, ja, Voice-Over finde ich immer scheiße, sondern das ist echt filmabhängig. Bei dir ist es, glaube ich, auch so, oder?
Voll filmabhängig. Nee, es gibt sensationelle Voice-Over, aber eben.
Manchmal klappt es manchmal nicht.
Gibt es hier halt auch sowas. Weil gerade bei Sunset Boulevard ist das ja ein geiler Kniff.
Ja, nee, hab ich
auch noch nicht gesehen. Alter.
Ach so.
Oh. Aber beide die gleiche Lücke.
Ja, werden wir uns mal kurz schließen. Mhm.
Ja, weil da erfährst du eben sehr zu Beginn, dass er tot ist. Mhm. Und er führt aber mit seinem Voice-Over halt durch den ganzen Film.
Mhm. Ich erinnere mich. Der Rezension hier. Wohlwollend gelauscht.
Ja, und das ist hier irgendwie, fand ich das strange. Aber gut, es ist nur einer der Faktoren, die mich gestört haben. Mhm. Und ich finde es ein bisschen schade, weil eben so handwerklich, was das Bildsprachliche angeht, fand ich das stellenweise ganz cool.
Ich fand es sehr gut.
Du fandest das sehr gut?
Zinnemann war ja zu seiner Anfangszeit erstmal Kameramann. Mhm.
Das sieht man.
Ich finde, das macht sich bemerkbar. Voll. Das sieht man immer wieder bei seinen Filmen. Auch hier der eine mit Sean Connery, dieser Bergsteigerfilm, da hat es auch so viel zu beigetragen. Mhm. Und hier gab es halt auch einzelne Szenen.
Sean Connery. Ja, weil auch was er mit Licht und Schatten macht und genau, so, ist cool. Ja.
Ja, total. Also schon Könner am Werk hier.
Na.
Auf dem Regiestuhl und so. Und ich finde ihn auch recht spannend. Also ich finde, inszenatorisch habe ich hier ein bisschen so an der einen oder anderen Stelle was aussetzen, aber unterm Strich ist das für mich echt ein guter Film.
Ja, sehe ich auch so.
Da wäre ich. Was ist sonst bei dir noch auf der Negativseite?
Naja, also eben das Schauspiel unserer Hauptfigur, und das hilft halt nicht, weil er ist ja wirklich nahezu in jeder Szene. Mhm. Naja, schon. Dann
die Glaubwürdigkeit halt wegen seiner Optik, hast du erwähnt.
Ja, dann fand ich, ja eben, also ich glaube dem halt nicht, dass der gerade aus dem KZ kommt, und diese ganzen, diese Bedrohungen, die er erlebt, so, die erzählt sich mir auch nicht, weil er macht das schon halt mit seinem stoischen Gesichtsausdruck irgendwie den ganzen Film. Ich finde das, weiß nicht, ich fand das alles nicht so glaubwürdig. Mhm. Und ja, also andere um ihn rum fand ich stellenweise echt gut. Ich mochte Agnes Moorehead echt gerne in ihrer Rolle. Hume Cronin, da konnte ich mich auch gut mit anfreunden, gerade in Kombination mit der Frau. Das hat ganz gut funktioniert. Ich fand halt eben dieses Love Interesting am Ende ziemlich überflüssig. Aber vielleicht hatte mich der Film da auch schon so verloren, dass ich das nicht mehr wirklich schätzen konnte. Ich weiß es nicht, Alter. War irgendwie ein Ritt. Also fand den insgesamt nicht so wirklich prall.
Nicht so wirklich prall.
Soundtrack von Johan Johansson gab es auch nicht dazu.
Nee. Naja, und dann, also klar, so der Pathos ist ja auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Logisch kommen sie da nicht komplett drum rum.
Ich weiß halt auch zu schätzen, dass dieser Film halt einfach mal im Jahre 44 rauskommt, während der Weltkrieg noch tobt und die das Ganze ja sehr, sehr kritisch angehen und so. Und das ist schon, da verzeih ich dem Film halt auch einiges. Das ist halt klar, also von technischer Seite, schauspielerischer Seite hat er ein paar Mankos, aber irgendwie ist das schon guter.
Und ich finde, gemessen daran, dass es die ganze Zeit um diese Bedrohung geht und irgendwie da rauszukommen, ist die Auflösung dann auch verhältnismäßig unspektakulär. Mhm. Ja. Okay, aber ihr konntet damit gut leben?
Ja.
Ja, bin ich wahrscheinlich eher auf Daves Seite.
Mhm. Okay.
Weil,
aber ihr habt schon auch eure Mankos an dem Film
ja.
festgestellt.
Ja, ja, der ist nicht perfekt, definitiv nicht, aber trotzdem ist er gut.
Mhm.
The Seventh Cross, bin froh, den gesehen zu haben.
Ja, und der wird auch nach wie vor in meine Sammlung wandern sollen.
Ja, meine auch. Ich habe mir auch schon, deswegen weiß ich auch, in welcher Version der rauskommt, weil ich habe mir ihn auch schon auf die Wunschliste gesetzt.
Mhm.
Und Jessica Tandy, wunderschön in jungen Jahren, muss man mal sagen.
Mhm.
Tolle Frau. Das
Liesel.
Ja, die Liesel.
Ja, das fand ich dann auch wieder so ein bisschen weird mit diesen Namen alles und so. Also ich meine, am Anfang, gerade als Deutscher, brauchst du halt eine Menge
Fantasie.
Ja, also so Suspension of Disbelief ist hier einfach echt gefragt, weil die haben alle deutsche Namen und sprechen untereinander natürlich Englisch und dann aber manche mit irgendwie Akzent, andere wieder nicht und ja, also weiß nicht.
Naja, gut.
Ja, ja, klar, eben muss man halt.
Muss man schlucken, ja.
Auf jeden.
Poldi Schlamm sehe ich gerade noch als Figur.
Den mochte ich ja.
Hm.
Wie heißt denn dieser Bergsteigerfilm mit Sean Connery? Habe ich noch nie was von
gehört. Rande des Abgrunds.
Doch, den kennst du doch, Alter.
Rande des Abgrunds.
Das war der letzte Film von Fritz Zinnemann.
Das war das sein erster Hollywood-Film? Oder was meinst du gerade?
Der letzte Film,
ach, der letzte
bevor er
Film
gestorben ist. Ja, ist ja 89 Jahre alt geworden.
Und war da Connery schon Bond, oder?
Ja, ja, das war, der war danach, ich gucke gerade, am Rande des Abgrunds von 82.
82? Ach, das war noch 80er Jahre, Alter. Mhm. Okay, ich dachte, das war damals irgendwie 50er oder so.
Genau. Nee, okay. 82 am Rande des Abgrunds, davor hat er Julia gemacht, der ist ja auch noch, kennt man vielleicht auch, von 1977. Für mich, einer meiner Lieblingsfilme ist ja der Schakal von 73.
Den oh ja, das
schon
auch
diverse Male, den kenne ich auch noch nicht.
Der ist super, ja. Den mag ich auch. Aber ich mag auch das Remake.
Mhm.
Wird ja auch von vielen gescholten.
Mhm.
Ich finde, das ein gutes Remake gewesen.
War das der mit Bruce Willis?
Ja,
Bruce
Willis,
genau. Richard Gere. Den kenne ich wiederum.
Mhm. Ganz cool. Aber schon, was Dave sagt, das Original ist schon 70er-Jahre-Thriller, weißt du, ist schon, schon noch eine andere Nummer.
Mhm.
Ja. Wollen wir mal Punkte vorlesen?
Mhm.
Also geht eine Stunde 52, das siebte Kreuz aus dem Jahr 1944, The Seventh Cross, und die Punkte lauten folgendermaßen. IMDb ist bei einer 7,4. Ich konnte keinen Metascore finden bei Metacritic und Co.
Nee, ich auch nicht.
Rotten Tomatoes, 100% Empfehlung, ergibt eine 7. 3,6 gibt es vom Publikum und Letterboxd ist bei einer 3,4.
Mhm.
Jetzt auch nicht der am häufigsten gelockteste Film, aber in meiner Bubble tatsächlich von niemandem gesehen.
Ich finde das so krass, dass dann da manche Leute schreiben, ey, das ist irgendwie die beste Performance von Spencer Tracy und so. Ich auch dachte, so, das würde ich anders sehen.
Naja, ich habe ja diesen Start in Angst gesehen. Da hat er halt auch einen Einarmigen gespielt, der die ganze Zeit, das ist schon interessant, genau. Weil sein Ärmel halt auch die ganze Zeit in dem Trenchcoat war.
War nur der andere Arm.
Und war der andere Arm? Okay.
Ja, aber den mochte ich zum Beispiel extrem. Das Urteil von Nürnberg, also da war er doch auch dabei, oder nicht?
Den habe ich nicht gesehen, ja.
Ach so.
Also er konnte schon zeigen in anderen Filmen, dass er mehr drauf hat. Hier war es halt wirklich ein bisschen Laienschauspiel, aber okay. Fand ich halt verzeihbar.
Mhm.
Ja, jetzt unsere Punkte.
Ja, bitte. Ich fange diesmal nicht an.
So, soll ich mal?
Mhm.
Ich sag, Lee ist bei einer 5,5.
Ja. 5,5?
Ja. Und Dave ist bei einer 8.
Soll ich weiter machen?
Ja, gerne.
Okay, ja, guess hatte ich auch auf eine 8 getippt und bleibt auch bei einer 8. Oh, bei Lee tue ich mich echt wieder schwer. Da kommt der Schauspieler wieder nämlich zum Vorschein.
Was?
Nein,
der schnöselige Schauspieler.
Ich war kurz bei einer 6, bin dann auch eher tendenziell runtergerutscht. Oh Gott, wenn er dich schon verloren hat als Film.
Denk dran, 1,5.
Ja, ja.
Wir wollen ja nicht Vorstellung, aber.
Was? Nee. Ja, aber also der hat mich ja nicht von Anfang an verloren.
Technisch fandest du ja auch, und er hatte ja Bilder und so weiter, mit denen du was
er hatte Bilder.
Schön, dass ein Film mal Bilder hat.
Endlich mal bewegte
mit
Bilder.
Mit denen du was anfangen konntest. Ach, komm schon. Ich mache eine 6.
Er macht eine 6.
Geil, das war eine schwere Geburt.
Was macht Lee?
Ich sage, ihr seid beide bei 8.
Mhm. Mhm. Na, dann löst
grummelte er.
Mhm. Als erstes löse ich auf 7,5.
Mhm. Ich löse als zweites auf eine 8.
Schon mal gut. So, lieb, mach keinen Scheiß.
Genau so. 1,5. nee, es hat tatsächlich noch für 6 gereicht.
Für 6 hat es gereicht, ja, okay. Top. Na gut, zum Glück keine 5 gesagt.
Ja.
So, Lee, guess, Dave. Wenn Lee die Punkte zusammenzählt, können wir uns nochmal bedanken bei allen Supportern. Ich meine, 3 von denen haben wir ja glücklich gemacht. Finn, ja, einarmiger Applaus. Finn haben wir glücklich gemacht heute, Mr. Yoshimitsu haben wir glücklich gemacht und jetzt haben wir unseren nagelneuen Supporter Mr. Pink auch glücklich gemacht zum ersten Mal, der sich in die Hose gemacht hat, weil er sich so gefreut hat auf diese erste Rezension von uns. Ich hoffe, wir konnten ihm einigermaßen gerecht werden, also es war auf jeden Fall sehr interessant und hofften, dass wir dich ein bisschen glücklich gestellt haben. Und wenn ihr Bock habt, bei Patreon und bei Steady, macht's wie Classic Dave, gerne mal monatlich ein paar Euro rüberschieben und Losfilme nennen und Auftragsfilme und auf welches Paket auch immer ihr Bock habt. Oder macht's wie unser Kumpel Stefan Mertens. Der schickt uns auch so mal ab und zu über PayPal, weil er sich nicht nirgends anmelden will. Ja. Und da kommt mal so ein Trinket drüber geschossen. Also bewegtmitbanausen@gmail.com. Da dürft ihr auch über PayPal gerne mal so einen Zehner rüberflanken und euch einen loswünschen. Ja. Also es geht auch.
Ich meine, Wedding ist auch bekannt für seine vielfältigen Tauben. Ja, also mich würde es nicht wundern, wenn die auch mal eine Brieftaube auf Lies Fensterbrett in der Küche
wenn
landen kann.
Schein, ja, wenn dann Schein irgendwie... Ja. Am Start ist, darf auf die Taube hier landen.
Ja, geil. Ja, einfach das hier. Come on to play.
Das ist es.
So, wir haben ein Endergebnis.
Wie lautet das Endergebnis, lieber Lee?
Dave, war eine enge Kiste. Mhm. Dave hat 2,5 Miese.
Oh, nee.
Und Guess und ich haben gleich viel, nämlich 2 Miese.
Oh, wir haben einen Gleichstand heute. Mhm. Knappe Kiste, Dave.
Ja. Unentschieden.
Halben Punkt mehr, du wärst im Bosdorf gelandet. Echt, so haben Lee und ich einen Unentschieden.
Ich wollte ja selbstlos sein. Ich wollte auch nichts weiter noch in den Lostopf schmeißen.
Der selbstlose Monat. Wie Yoshimitsu. Oder wie heißt er nochmal? Ich habe seinen richtigen Namen vergessen.
Thomas Amesmitsu?
Genau. So selbstlos muss man nämlich sein.
Beste. So geil, ey. Vor allem, ich würde halt einfach sagen, ich habe vergessen, wie er heißt. Oder ich weiß nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja, oder irgendeinen Buchstaben verdrehen oder so. Ja. Aber Alter,
das ist auf jeden Fall...
Ich feiere so eine Selbstbewusstheit, die dann eben dazu führt.
Ja, wobei, es klang sehr fragend. Guck mal.
Thomas Amesmitsu?
Ja, stimmt. Da war schon ein kleines Fragezeichen.
Bisschen Unsicherheit war auf jeden Fall
mit drin. So leicht italienische Unsicherheit.
So richtig sicher war er sich nicht, ob das richtig ausgesprochen war. Aber ey, könnte sein.
Ja, wie geil, Alter.
Könnte richtig gewesen sein.
Alles andere so...
Thomas Amesmitsu?
Das ist so gut.
Und wir so...
Correct, but also completely wrong.
Ja. Auf jeden Fall beides.
Also, falls bei euch irgendwie demnächst ein Sohn in der Geburt ansteht und ihr noch nicht wisst, wie er heißt.
Wir haben einen Namen für euch.
Ja, oh, den kriegst du, glaube ich, nicht durch, ey.
Ja, schwierig, ja.
Könnte ein Problem werden.
Fuck. Ihr könnt uns davon berichten, ob ihr Behördenprobleme bekommen habt.
Schreibt sie in die Kommentare.
Genau.
So sieht's aus.
Can you dig it?
Ja, gut, Männers. Sind wir durch für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und für alle Supporter, Sonntag gibt es wieder einen neuen Stoff von uns und am Dienstag gibt es dann die nächste reguläre Episode und dann wünschen wir euch
Dobre dan! Schönen Tag heute!
Schönen Tag heute!
Unbedingt!
Danke!
Bedanken uns bei Classic Dave!
Danke auch!
Danke, danke!
Wie immer gute Performance und sagen Ciao!
Was war das?
Mit M!
Ciao!
That's a sick reaction.
Ciao Party.
Ja, wirklich.
Ich habe keine Ahnung, wo das M herkam. Ist Ausländer.
Okay.
Peace.
Von Thomas.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.